Sehr schön. Herzlich willkommen im Lockdown Volume 2 und
Volume
in Dram
2,
Good
Baby.
und in Dram Good Batch Volume 3.
Ja, es ist mal wieder soweit. Die Politik zwingt uns dazu, dass wir uns nur, wie hat man früher gesagt, fernmündlich austauschen können
Jo.
und uns nicht mehr physisch treffen, sondern das Ganze via Zoom machen, was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht ist. Aber natürlich habe ich dich lieber hier bei mir meinem heimischen Küchentisch. Aber wir freuen uns ja, dass wir das generell machen können. Auch über die Entfernung von 2 Kilometern.
Ja, so sitze ich mal an meinem Küchentisch.
Ja, das ist doch auch mal
Auch,
was. Das finde ich
ist
gut.
auch in Ordnung. Sehr schön.
Das ist sehr in Ordnung.
Nee, ist halt jetzt so, ne? Mal 4 Wochen ist natürlich bitter für alle, die damit natürlich extrem getroffen werden. Von daher irgendwie zweischneidig dieses Schwert. Ich verstehe irgendwie die Politik, ich verstehe natürlich auch Händler, Gastronomen etc. Alles keine einfache Aufgabe irgendwie gerade.
Ja, zumal wir ja auch gar nicht wissen, was jetzt nach diesen 4 Wochen ist. Also der Glaube daran, dass wir irgendwie wieder bei was weiß ich, 1.000 Fällen am Tag sind nach 4 Wochen, das ist ja wohl utopisch. Und ich weiß nicht, was die Politik macht, wenn wir Ende November bei statt 20 bei 25 oder 30.000 stehen. Vielleicht geht es ja sogar ein bisschen runter, keine Ahnung. Die nächsten 2 Wochen geht es ja erstmal wohl rauf. Und bis die Maßnahmen
Ja.
wirken und dann geht es irgendwie vielleicht langsam runter. Aber wo wir dann stehen, was wir dann machen, das ist alles eine große Frage. Von daher könnte sein, dass dieses Jahr das ganze Jahr nicht mehr viel passiert. Ja, und
Eben.
ich weiß, ich habe ja auch mit dem einen oder anderen Kneiper hier geredet und die haben schon sich Gedanken gemacht, auf dem Hinterhof dann irgendwie also einen kleinen internen Weihnachtsmarkt zu machen, also nur von ihrem Laden sozusagen mit ein paar Feuerchen und Schirmen aufgespannt und weiß der Geier was und haben sich die Genehmigung der Besitzer eingeholt und weiß der Geier alles, um auch
Ja.
Draußenaktivitäten zu machen. Und das ist natürlich alles sehr, sehr traurig, wenn die jetzt bis zum Jahresende alle dicht haben. Unabhängig davon, dass das den Menschen natürlich auch nicht gut tut, wenn sie nicht mehr dicht sein können, weil die Kneipen dicht haben.
Touché, schönes Wortspiel. Ja, das ist echt bitter. Ich war die Tage, also bevor der Lockdown angefangen hat, bei meinem Weinhändler und habe irgendwie mit ihm nochmal so geschnackt und er meinte so, für ihn zum Beispiel ist das gar nicht schlimm, weil die Leute jetzt alle bei ihm kaufen. Ja, weil die jetzt irgendwie zu Hause trinken.
Ja gut, wenn du jetzt ein Weinhändler bist, der nicht an Gastronomien verkauft, ist das okay, ne? Wenn du jetzt eh nur den Kundenhandel hast, also wenn du jetzt B2C-Händler bist, ist das gut, ne? Aber wenn du jetzt auch an Gastronomien verkaufst, ist das Asche, ne? Also
Das stimmt.
diejenigen, die irgendwie Brauereien, die viel ja auch an Kneipen liefern und so, die merken, haben das dies ja schon gemerkt. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so das Getränk für November, Dezember, Bier, aber nichtsdestotrotz, das ist schon eine harte Kiste und für die ganzen Gastronomen ja sowieso. Und für alles, was da noch mit dranhängt. Von daher, ich glaube, es hatten viele sich intensiv Gedanken gemacht, wie kann man auch im Herbst, im Spätherbst und im frühen Winter so Geschäft machen, dass die Leute da mitziehen können, dass die sich wohlfühlen, dass die keine Angst haben in ihren Läden und sowas mit Hygienekonzepten, mit Abstandsregelungen, mit sonst was.
Ja.
Und die stehen jetzt mit leeren Händen da auf der anderen Seite. Muss ich aber auch sagen, dass es auch doch das ein oder andere schwarze Schaf auch hier in unserer Stadt gibt, wo sich weder an die Maskenempfehlungen gehalten wurde von Seiten
Okay.
der Bedienung, als auch an Abstandsthemen. Und das gibt es halt
Okay.
auch, muss man halt auch so sehen. Ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber
Ja.
ich kenne zwei, drei Restaurants, wo weder in der Küche noch im Gastraum irgendeiner von den Bedienung eine Maske trägt oder getragen hat
Ja.
bis Ende Oktober und wo auch der Laden immer prall voll war, also wo die Tische auf keinen Fall irgendwie 1,50 Meter oder sowas auseinanderstehen. Und das ist halt dann die Kehrseite des Ganzen, ne? Das sind halt Leute, die da, glaube ich, auch eben mitverantwortlich dafür sind, für das, wo wir gerade stehen, ne? Also von daher ist es auch Teil auch verschuldet. Aber wie gesagt, mir tut es wirklich leid für die ganzen Gastronomen, die sich da wirklich den Kopf gemacht haben, die viel investiert haben, die sowieso schon das Jahr gelitten haben, und denen jetzt noch das Weihnachtsgeschäft oder dieses Jahresendgeschäft wegzunehmen, ist natürlich echt brutal.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, das mit den schwarzen Schafen habe ich gar nicht so mitbekommen, weil ich war sowieso nicht so viel unterwegs, muss ich sagen. Aber kann ich mir schon gut vorstellen.
Ja, man diskutiert ja auch mal mit Kollegen und so und fragt, wo die so gehen und wo die waren. Und wenn die das dann so erzählen, dass sie da nicht hingehen und da nicht hingehen, weil Laden immer voll, keine der Bedienungen trägt einen Mundschutz und so. Und dann.
Ach, krass.
Ne? Und dann, ja. Es ist dann halt so. Auf der anderen Seite, manche Sachen verstehe ich auch nicht. Zum Beispiel macht ja hier in Leipzig auch der Zoo zu.
Hat wieder offen.
Mir wurde gesagt, der ist jetzt auch im November über zu.
Genau, der ist jetzt zu. Und heute kam irgendwie die Meldung, dass der Leipziger Zoo wieder offen hat. Und zwar durchgängig natürlich mit Maske muss man jetzt rein. Und alle Gastronomien im Zoo sind geschlossen. Aber der Zoo macht wieder auf.
Und ja, weil dieses ganze, das ist draußen, was soll das? Also.
Ja. Ja, ne. Aber ich muss sagen, ich war irgendwann, weiß nicht, nachdem der erste Lockdown im Endeffekt so zu Ende war, war ich im Zoo. Und es kann ich, ist schon schwierig, ne? Da waren so viele Leute, es war unfassbar. War schon grenzwertig.
Ja, okay, alles gut. Nee, man kann das ja auch begrenzen von der Teilnehmerzahl etc. Ne? Aber dass man den grundsätzlich zumacht, eine Veranstaltung, die ja doch größtenteils draußen stattfindet, da kann man ja das hier dieses Fisch, dieses Aquarium-Dings zumachen und das Terrarium
und das Gondwanaland.
Ja gut, dann das Gondwanaland, und dann ist doch gut und dann können die Leute noch ein bisschen draußen rumlaufen. Das ist doch,
ist
doch echt nicht schlimm. Das naja, gut, aber ich will gar nicht so viel meckern. Sehe auf jeden Fall ja sozusagen hier unserem 2-Lockdown entgegen und würde mich nicht wundern, wenn wir den auch im Dezember weiter fortführen. Ich persönlich bin beruflich bis Jahresende quasi zu Hause.
Jetzt was Erfreuliches an euch da draußen und auch an dich, lieber Olli. Ich habe gerade meine erste Flasche Couvreur jemals geöffnet, während du erzählt hast.
Und ich habe es nirgendwo splittern hören und dir sind auch keine kleinen Wachsstückchen, Hartwachsstückchen ins Gesicht geflogen und scheinst es hinbekommen zu haben.
Ja, voll easy. Weißt du warum? Es gibt doch diese Korkenzieher.
Du musst ins Mikro sprechen, lieber Tim.
Ja.
Du hast gerade in eine andere Richtung gesprochen, hatte ich nicht verstanden.
Deswegen. Okay. Es gibt auch diese Korkenzieher, die setzt man oben drauf und dann ziehen die sich selber straff. Mhm. Und ziehen den Korken dann im Endeffekt schön raus. Und wenn du den hast, der setzt sich genau auf den Glasrand, zieht den Korken, sauberer Schnitt, läuft.
Sowas habe ich nicht, das ist was für Dummies. Ich habe nur richtige Korkenzieher. Mit Seele, wie man so schön sagt.
Den habe ich auch irgendwann mal aus einer alten WG-Auflösung mitgenommen und der ist aber Gold wert, muss ich sagen.
Ja, für Couvreurflaschen mag das stimmen.
Definitiv. Und jetzt ist er offen.
Ich mache da immer die Wasserkochermethode, die ich vom Marco Bonn mal irgendwo im Video gesehen habe.
Alter, das ist mir viel zu aufwendig.
Du, meine Frau kocht sich hier den ganzen Tag Tee, da hier blubbert immer irgendwie ein Wasserkocher.
Schatz, warum schmeckt das der Tee so komisch? Ich habe meine Couvreurflasche ein bisschen drin.
Erhitzt. Leider ein halber Liter Couvreur reingelaufen in die Kanne. Tut mir leid.
Gut. Sehr schön. Wollen wir anfangen?
Lass uns starten. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen mit euch heute bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Nachdem der Tim mich die letzten Male so gemaßregelt hat, dass ich immer unser Intro verhaspel, muss ich mich jetzt immer richtig anstrengen.
Ja, beim letzten Mal ging es easy, da war super.
Ja, diesmal doch auch. Alles gut.
Ja, du hast dich gefangen. Ist aber auch dein Glück, mein Freund.
Weißt du, das ist so, wenn mit dem Erfolg, ne, da kommt dann so ein bisschen die Lässigkeit, weißt du?
Die Nachlässigkeit, ja.
Ja, ist man, dann weißt du genau, du hast so irgendwie 2.000-3.000 Plays im Monat und dann.
Am Tag meinst du, am Tag?
Und dann entspannt man sich, lehnt sich zurück, weißt du? Und dann hat man hier schon 3 Weizen drin, bevor die Sendung überhaupt losgeht. Und dementsprechend fängt man dann auch ein bisschen an, nicht mehr ganz so fokussiert das Intro zu sprechen.
Ja, aber jetzt wieder alles safe. Das finde ich gut
alles von dir.
Das finde ich gut.
Ich bin wieder voll da. Ich bin im neuen Shape mit aufgetankten Akkus aus dem Urlaub und bin jetzt sozusagen für den Jahresendspurt gerüstet.
Ja, ich habe den Leuten da draußen übrigens dein Urlaubsfoto, was du mir auch geschickt hast, hochgeladen, wo du dein schönes Dram Good Cap an den Strand gelegt hast.
Ja, genau. Das hatte ich die ganze Zeit auf dem Kopf im Urlaub. Das war mein einziges Cap, was ich mit hatte.
Sehr gut.
Habe ich ein bisschen Dram Good gesportet.
Ich muss mir auch ein neues bestellen, weil meins inzwischen schon, ich weiß nicht, ich habe das so oft auf, ist schon ein bisschen durch inzwischen, schon ein paar Mal gewaschen. Und bei Caps ist das ja immer so tausendmal kann man die nicht waschen. Aber du willst es auch nicht so verschmanden lassen irgendwie. Ja, ich muss mal schauen. Jetzt gibt's auch Beanies, habe ich gesehen. Für den Winter oder so. Mal gucken.
Ja, müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wann wir das nächste Mal wieder Rabatz kriegen. Müssen wir mal auf die genauen Zeitläufe schauen. Aber dann müssten wir das ja auch nochmal staten. Es gibt geile Sachen mit unserem Logo drauf momentan, das muss man schon sagen. Ich habe sogar gesehen, es gibt sogar Untersetzer, das fand ich auch irgendwie cool.
Die habe ich letztens erst reingeladen.
Fand ich aber geil.
Untersetzer, Sticker sind neu, Beanies für den Winter, irgend so ein anderer Kram. Ja, gibt's auf jeden Fall ziemlich viel, die Leute bei Spreadshirt machen das ganz cool. Und witzig, wir hatten ja in der Folge mit den Malt Mariners den beiden empfohlen, hier macht doch auch mal so ein Spreadshirt-Shop, damit die Leute euer Logo rumtragen können. Und da waren sie erst so ein bisschen skeptisch.
Da haben die überhaupt nicht drauf reagiert, die Jungs. Grüße übrigens an der Stelle.
Ja.
Mehr als verhalten.
Am Wochenende schreibt mir der Paddy, ja, mega geil, hat 10 Minuten gedauert, habe so ein Store hochgeladen, fertig war der Lack. Und jetzt kann man auch geilen Malt Mariners Merch quasi bei Spreadshirt bestellen. Ist ganz cool. Wir machen ja auf jeden Fall auch noch eine Bestellung fertig.
Ja, top. Brauche ich auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch gut. So, ich habe hier 2 Gläser stehen. Und ich denke, ich starte heute mal nicht mit unserem Malt, oder?
Ja, wie du möchtest.
Ich weiß nicht so genau. Ich schnüffel zumindest mal in, ich habe mir so ein neues Glas gekauft im Übrigen. Das hatte ich mir von dir mal ausgeliehen. Du fandest das ja eher witzig, und zwar dieses 1920 Blenders Glas.
Ja.
Und ich muss sagen, ich hatte das ja irgendwie ein paar Wochen von dir und habe das mal probiert und ich fand das ja ganz cool und habe mir jetzt irgendwann noch eins dazu bestellt, als ich eine kleine Bestellung gemacht habe. Ich habe den, wie heißt denn der? Artner Murchan Whisky bestellt.
Die machen mich 1. fertig mit ihren Namen. Wie kann man eine Distillerie so nennen? Wahnsinn.
Ja, Artner Murchan.
Murchan.
Ja, ich glaube, das ist... Wahnsinn. Ja. Auf jeden Fall hat er mich interessiert. Ich habe mir die Flasche bestellt und da haben irgendwie 10 Cent zum Gratisversand gefehlt. Und so ein Sparfuchs, wie ich natürlich dann bin, habe ich mir für 20 Euro noch so ein Glas dazu bestellt. Weil ich es eh schon immer mal haben wollte. Und ich finde es ganz cool. Das liegt geil in der Hand. Und ist schon für so ältere Malts und auch Malts, die jetzt nicht unbedingt fassstark sind, ganz praktisch. Ja.
Also Low ABV ist schön. Ältere Sachen ist schön, die ja oft Low ABV sind.
Ja.
Es trinkt sich leider nicht sehr gut raus, finde ich. Das ist das, was mich so ein bisschen stört an dem Glas. Aber ansonsten finde ich das eigentlich auch toll.
Ja.
Und man muss aufpassen, wenn du das nämlich eintrocknen lässt, geht es relativ schwer sauber. Man kommt da relativ schwer rein.
Er spült es abends immer dann einfach raus, einmal.
Das ist vernünftig. Dann geht das auch.
Das läuft.
Was hat dich denn die Woche noch so bewegt?
Die Woche bewegt? Puh, eigentlich nicht so viel. Ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche und schon ganz hippelig auf die neuen Sachen von Springbank und Kilcarran.
Oh ja, sehr spannend.
Und da bin ich so ein bisschen auf der Jagd, habe jetzt immer schon geguckt. Die 3 Flaschen, die es im Endeffekt sind, sind der fast starke Springbank 12. Genau. Der ist diesmal mit einer neuen Zusammensetzung. Und zwar hat der neben den traditionellen Bourbon- und Sherry-Fässern auch einen kleinen Anteil an Weinfässern gesehen, glaube ich. Madeira oder irgend sowas?
Port ist, glaube ich, noch mit drin, ne?
Ah, Port, genau.
Ich glaube, Port ist dabei noch.
Finde ich interessant. Dann der Kilcarran, 16 Jahre alt, finde ich eh geil. Kilcarran 12 ist ein Knaller und ich denke, wenn der 16 Jahre alt ist, wird auch super. Da bin ich auf jeden Fall mega hinterher gerade, weil das ist so eine Flasche, die, weiß ich nicht, da freue ich mich einfach drauf, den ersten 16-Jährigen von denen mal zu probieren. Und dann kam ja noch der klassische 13-jährige Hazelburn aus dem Oloroso-Fass, der ja sowieso jedes Jahr erscheint. Der ist, also ich hatte den jetzt schon zwei verschiedene Versionen davon. Einmal als große Flasche, einmal als Sample. Richtig tolles Zeug. Also Hazelburn ist ja die dreifach destillierte Variante der Brennerei Springbank. Absolut nicht rauchig, sehr klares Profil, aber als fassgereifte Flasche sehr, 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 sehr interessant und lecker.
Ich hatte noch den 12er im Schrank irgendwo. Also den Hazelburn 12, als es ihn noch gab, genau vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren. Da habe ich den mal gekauft. Ja, das sind alles spannende Geschichten. Ich finde, die Springbank-Destillerie macht einen absoluten super Job. Das Zeug kann man eigentlich blind kaufen, was die rausbringen. Manche Sachen sind halt zu teuer. Aber ich glaube, dass das, was so in dieser normal bezahlbaren Range ist, Springbank 10, 15, ist super. Absolut. Ja. Der 12er, wie du sagtest, die Kilcarran Distillerie macht auch tolle Sachen. Das kann schon was.
Definitiv. Von daher bin ich da gerade gespannt drauf. Ich habe auch irgendwie zuletzt nochmal zwei Springbanks gekauft.
Meinst du denn, dass die jetzt kurzfristig nach Deutschland kommen? Ich habe da irgendwie nur Ankündigungen gehört, schon vor irgendwie, glaube ich, einer Woche oder so, aber irgendwie gab es da nichts, kam da nichts. Ich habe nichts gehört zumindest.
Also ich habe auch vom Importeur oder so, da habe ich auch noch nichts gehört. Ich habe auch schon ein paar Leute gefragt, ob die irgendwie was gehört haben. Da kam noch nicht viel, aber aktuell war es ja so, am Wochenende waren die Erstflaschen in britischen Stores online und man konnte die schon kaufen. In Deutschland noch so gar nichts. Also ich habe auch, wie gesagt, ein paar Bekannten geschrieben, die da irgendwie Zugriff drauf haben und Stores haben, haben auch noch nichts gehört.
Wer importiert denn das Zeug eigentlich?
Wie heißen sie denn? Die Bremer, ist das Bremer Weinhandelsgesellschaft?
Ah, okay. Also kommt nicht über Kirsch.
Nee, definitiv nicht. Genau. Was machen die denn? Springbank und so und außerdem glaube ich Glenn Farkless. Ich weiß aber nicht genau, wie die heißen.
Du, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Hätte nur sein können. Das ist irgendwie, ist ja fast alles Kirsch momentan. Deswegen.
Nee, das hätte mich gewundert. Da sind die noch nicht dabei. Genau, Hanseatische Weinhandelsgesellschaft Bremen. So heißen die. Und die haben so ein paar, die haben so die ganzen, wie nennt man das denn? Die Underdogs, die aber ziemlich cool sind an Whisky. Ja, also Glenn Farkless haben die, dann haben die, ich schau gerade, Templeton, Springbank mit ihren ganzen verschiedenen Sorten. Kilcoman haben die inzwischen. Und diese ganzen Ian McLeod Sachen, As We Get It und so weiter. Hanseatische Weinhandelsgesellschaft.
Sag mal, um Glenn Farkless ist es aber auch ziemlich ruhig geworden, ne?
Na, die bringen
einmal ihre Dinger raus. Oder rede ich mir das nur ein? Es gab doch sonst immer diese Limited Rare-Geschichten, also diese blaue Dose. Dann gab es doch diese schwarzen Metalldosen, diese roten Metalldosen. Die haben doch zig Sachen immer rausgebracht. Ich habe irgendwie das Gefühl, die aktualisieren den ganzen Kram gar nicht mehr. Da kommt überhaupt nichts Neues mehr.
Weiß nicht, aber es kam ja jetzt zuletzt erst wieder diese Serie mit den Persönlichkeiten, die Persönlichkeitenreihe.
Ja, und das soll ja der Abschluss sein, die 25.
Genau, da gibt es
die 25. letzte sein von dieser komischen Holzdose genau. Da.
Ah, das ist die letzte. Ja, Flora McDonald 1988, 2020, schlappe 250 Euro.
Ja, kann man mal mitnehmen. Nichtsdestotrotz, also wie gesagt, ich finde, ich hatte das Gefühl, die haben früher extrem viel rausgeballert. Da gab es doch früher viel mehr an Abfüllungen. Also Da gab es diese Limited Rare-Reihe, wie gesagt, da ist ja immer hier 96, 93, 97 immer irgendwas gekommen. Die waren ja auch eigentlich immer dauerhaft, war irgendeiner von denen immer verfügbar. Dann gab es, wie gesagt, diese schwarze Metalldose, das war, glaube ich, fast stark. Hm. Also irgendwie 10 Jahre, 12 Jahre, irgendwie sowas. Dann gab es so einen roten, das war immer so ein First Fill. First Fill Oloroso, aber jünger.
Ja.
46. Das kam auch irgendwie alle 1-2 Jahre irgendwie so ein Ding raus. Keine Ahnung, habe ich das Gefühl, die halten sich gerade zurück. Vielleicht kommt das ja jetzt alles noch, ne? Aber
oder es geht viel nach Asien.
Es gab auch, glaube ich, keine alte Weihnachtsabfüllung letztes Jahr. Es gab nur so einen 10-Jährigen.
Ja.
Vor die Jahre gab es ja immer so einen 20-, 25-Jährigen, 27-Jährigen Christmas-Bottling. Gab es jetzt halt auch nur einen 10-Jährigen letztes Jahr. Also irgendwie ein bisschen dünn, was die da so veranstalten bei Glenn Farkless, finde ich.
Ich kann mir gut vorstellen, wie gesagt, dass da viel, viel in andere Märkte geht. Wenn ich mir die letzten Family Cars auch anschaue, die sind ja preislich so extrem angestiegen. Also für mich nicht mehr interessant, kann ich nicht bezahlen.
Ja, es wird, also das der, das heißt, kann ich nicht bezahlen. Ich glaube so, der das, was du bekommst für dein Geld. Ne? Mhm. Also wenn ich für nachher ein 12-jähriges Family Caster irgendwie 160, 170 Euro ausgeben muss oder ein 13-jähriges oder sowas, dann finde ich, läuft es schon etwas aus dem Ruder.
Ja, also ich
Preis
sehe,
und Preis und Abfüllung fallen da irgendwie auseinander, finde ich.
Ja, also hier gibt es irgendwie ein 2018er abgefüllt, 1999 destilliert, also 19 Jahre. 200 Euro. Wenn du bei 30 Jahren bist, bist du bei 650 Euro.
Ja, genau. Und was halt für 150 gibt es dann diese jungen Dinger? 12, 13 Jahre. Ne? Die kosten 150, 160 Euro. Das ist zu teuer. Das ist zu viel Geld, finde ich. Einfach nur für einen Sherry-Fass, einen Farkless in fast stark. Sorry. Das ist zu viel.
Ja. Ja.
Die Single Casks waren ja immer teuer, aber oder teurer. Und das hat sich auch oft gelohnt, weil die halt hohe Qualitäten hatten. Aber jetzt so 50 Euro auf alles drauf zu pappen, so. Also das Gefühl habe ich gerade, dass die das so machen.
Ja,
irgendwie 50 Euro teurer als noch vor 2 Jahren. Ist schon ein bisschen heavy.
Ja, da lobe ich mir, dass ich die schöne Mancarella fast stark TE-Abfüllung gekauft habe. Da sind ja auch alle der Meinung, dass das ein Glenn Farkless ist. 1993, 26 Jahre.
Ach, das ist der vor kurzem rausgekommen ist. Da gab es bei deinem Whisky.de ganz kurz nochmal ein paar Flaschen jetzt vor ein paar
Tagen. Ich meine ja den ich meine doch unseren vom faststark.de.
Ach so, sorry, das habe ich jetzt falsch verstanden.
Ja, aber auch der jetzt bei der Mancarella, der jetzt rausgekommen ist, auch super. Ja, vom Preis her, ich glaube 160 Euro für ähnlich 26, 27 Jahre.
Ja, du, ich glaube, wir werden das, wie soll ich das formulieren? Wir sind momentan in der Situation, dass wenn man bezahlbar was mit Alte haben möchte, doch verstärkt auf Secrets ausweicht. Mhm. Dann auf welche, die einem auch eine Möglichkeit geben, dass du zumindest einen Zugriff auf Qualität und sowas hast. Also nicht irgendwas blind kaufst, sondern wo du weißt, entweder der Abfüller steht eben für hohe Qualität oder du kannst es mal probieren vorher oder du hast Anzeichen auf der Flasche oder so, die dich dahin bringen und also, dass du weißt, ne, was es ist. Zum Beispiel die Sansibar-Abfüllung, wo dann ein Gemälde von einem Künstler von der Brennerei drauf ist, dass man relativ einfach erkennt, um was es sich da handelt.
Hm? Ein Künstler der Brennerei?
Nein, also
ein Künstler malt die Brennerei, ja.
Genau. Hm. Also diese Sansibar-Etiketten, da siehst du ja beispielsweise Glenn Farkless, da siehst du McKellen etc. Da siehst du halt die prägnanten Teile der Brennereien von außen.
Ja.
Wo du sie an den Gebäuden erkennst und das stellen die dann sozusagen dort da auf dem Etikett. Da steht dann nur Secret drauf, aber oder gar nichts drauf. Du weißt halt, was es ist am Ende.
Ja. Das stimmt, das finde ich ganz charmant gemacht bei den Sansibar-Abfüllungen. Das ist ganz cool, das stimmt.
Ja, der Brüder hat da ja auch seine Tricks und so. Also da gibt es schon ein paar Möglichkeiten, was zu machen, wenn man denn das unbedingt zeigen will. Und das ist für uns, glaube ich, immer noch eine Möglichkeit, dann eben diese 50 bis 100 Euro Aufschlag irgendwie zu sparen.
Ja, das ist halt, ja.
Auch ganz gut.
Ja, da habe ich die Diskussion jetzt erst irgendwo gesehen, bei Facebook. Ja, es war, glaube ich, sogar die Mancarella-Gruppe. Da ging es halt auch darum, trinkt ihr die Secret und warum? Und warum sollte man auf diesen Secret-Zug aufspringen, ne? Weil der Dino wurde das irgendwie immer gefragt. Ist natürlich eine interessante Frage, aber es ist halt einfach auch eine Kostensache, ne? Willst trotzdem coolen Scheiß trinken? Und inzwischen ist es halt einfach so, dass du, wie jetzt bei Glenfarclas, für 25 Jahre plus in Fassstärke zumindest echt richtig viel Geld lassen musst. Ich meine, der normale 25er Glenfarclas, der ist ja noch zu haben, teilweise für 99 Euro, das ist schon wieder eine andere Sache, ne? Also wo du dann sagst, so krass, so ein alter Standard, so günstig. Aber sobald es dann in Einzelfässer reingeht, dann ist schon wieder schwierig.
Ja, das oder auch in höherprozentige Abfüllung, ne? Also auch Glenfarclas bietet dann ja mit 46 diese beispielsweise diese Personalitätenreihe an. Wie du sagtest, die 25. ist jetzt rausgekommen, das sind ja auch nur 46%. Und es ist auch kein Single Cask, es sind ja auch irgendwie immer eine Handvoll Fässer.
Ja.
Und trotzdem sind die halt doch erheblich teurer im Vergleich zu der Core Range, ne? Wobei der 30-Jährige kostet auch irgendwie 300 Euro, ne? Also von daher, also in der Core Range, in der Standard Range, ne?
Ja.
Darf man sich auch nicht vertun. Nein, es ist, wir kommen ja immer wieder, und ich hoffe, das langweilt unsere Hörer auch nicht, aber wir kommen ja immer wieder auch auf diese Preisthemen zurück. Man muss halt gucken, glaube ich, und da sind wir ja auch mittlerweile ganz gut drin, dass man entweder sagt, man hat absolute Spitzenprodukte und legt dafür halt auch ein bisschen was auf den Tisch, ne, wie zum Beispiel jetzt ein Daftmüll oder sowas, ne, wo wir eigentlich auch wissen, wir geben da zu viel Geld für aus. Wir machen das aber trotzdem mal.
Du hast vorhin gefragt, was mich beschäftigt. Das unter anderem, ja. Mach weiter.
Ja, also das sind halt Dinge, die wir dann auch mal machen. Auf der anderen Seite suchen wir aber eben oft auch Nischen. Von guten Sachen, wo wir halt immer noch ein attraktives Preis-Leistungs-Niveau haben. Es ist halt, ja, es ist nicht einfach. Ich habe mich, war diese Woche etwas enttäuscht, als ich mitbekommen habe, dass Lidl sich jetzt von den höheren Volumenprozenten bei seinen neuen Abfüllungen wieder verabschiedet und wieder auf die 40 runtergeht.
Wer?
Lidl.
Lidl.
Lidl hat ja mit Ben Bracken quasi auch ein Secret am Markt mit verschiedensten Abfüllungen.
Ach so, okay, ja. Jetzt
und Klick. Genau, da gibt es ja verschiedenste Single Malls und auf der Online-Plattform von Lidl, die gibt es nur online. Bis hin zu 40-Jährige gab es da vor 3 Jahren. Gab es einen 40-Jährigen, einen 30-Jährigen, den ich mal hatte. Ich hatte schon einen 22-Jährigen Eiler, einen 25-Jährigen Spacer. Ich hatte schon eine ganze Menge aus diesem Line-up von denen. Und ich fand die Sachen eigentlich alle ganz okay. Vor allen Dingen dann, wenn sie halt eben auch mit höheren Volumenprozenten abgefüllt wurden. Leider ist es wohl so, dass die Gemeinde der Whisky-Verrückten Lidl das nicht abkauft, was die da tun. Also man muss sich das mal überlegen, bei Lidl liegt seit 2 Jahren oder so ein 27-jähriger Eiler Single Malt mit 46% abgefüllt, wie Blei im Hochregallager.
Den gibt es aber auch nur online.
Ja, den gibt es nur online. Na gut, den kann ja jeder online kaufen. Ist ja kein Problem. Ja,
wer kauft denn bei Lidl online?
Ja, jeder, der auch woanders online Whisky kauft, kann auch bei Lidl online kaufen. Ich will damit sagen, wenn du für 70 Euro einen 27-jährigen Eiler mit 46% bei irgendwo anbietest, bei irgendeinem alten Händler,
ja,
dann ist der ausverkauft in 3 Minuten.
Ja, das stimmt.
Und Lidl wird das nicht geglaubt, was sehr schade ist, dass das irgendwie mit rechten Dingen zugeht. Dann wird halt irgendwie so gesagt, ja, ich kaufe keinen Discounter-Whisky. Oder ja, es waren bestimmt die schlechtesten Fässer, die es irgendwo am Markt gab, die überhaupt kein Mensch mehr haben wollte. Und was ist das Resultat jetzt? Lidl geht von dieser Politik ab, ne? Die weichen jetzt davon ab und bringen jetzt ihre neuen Abfüllungen wieder mit Low ABV raus, mit 40%. Auch wieder, okay, ich weiß gar nicht, 28-jähriger Spacesider, etc., etc. Aber alles halt mit 40% wieder. Mich ärgert das, weil Lidl ja eigentlich einen tollen Schritt in Richtung der Whisky Genießer gemacht hat, indem sie gesagt haben, wir wollen attraktive Preise, also wirklich gutes Preisniveau und eben halt aber auch das, was ihr wollt, nämlich ein bisschen mehr Bums in den Abfüllungen. Und das haben sie gemacht. Ne? Hohes Alter, 45-47% irgendwie und eben dann noch Single Malt. Und ja, wenn sich das Zeug nicht verkauft, dann können sie es auch lassen. Ne? Da hat mich ein bisschen, fand ich schade, hat mich ein bisschen geärgert.
Ja, aber wie viel müssen die davon haben, ne? Also ich meine, ich habe das andauernd irgendwo gesehen, dass sich jemand so eine Buddel gekauft hat. Und die sind ja wirklich, wirklich extrem günstig.
Na, ich denke mal, damit die so ein Preisniveau umsetzen können, werden die schon ein paar Fässer gekauft haben und dann
ja.
Patch draus gemacht haben, ne?
Also nur mal so für euch auch da draußen mal zur Einschätzung, die haben, du sagtest, einen 27 Jahre alten Isla Single Malt mit 46 Volumenprozenten. Und was mir immer wieder auffällt, ist zum Beispiel der Glenalba Sherry Cask ist zwar ein Blended Scotch, hey, aber 30 Jahre für unter 60 Euro. Mhm. Das ist so krass. Ja, also wer mal so einen alten Whisky irgendwie probieren will, da gab es einen 35-Jährigen, da gab es einen 37-Jährigen, gab es alles, ne?
Ich hatte den 30-Jährigen Spacehider Single Malt.
Ja.
Der kostete auch 79,90 oder sowas.
Ja.
Der war echt nicht verkehrt. War interessant. Und was ich damit sagen will, ist, das hat mich total gefreut, wurde aber zu der Zeit, als das passiert ist, schon eigentlich verrissen, bevor überhaupt einer einen von denen im Glas hatte. Die ganze Community gesagt, ja, Lidl geht gar nicht und bla bla bla. Auf der anderen Seite mordet man darüber, dass ein 30-Jähriger nicht unter 350 Euro zu haben ist, ne? Oder für 300 Euro. Oder für dass die halt so teuer sind.
Ja.
Und wenn man dann aber solchen Initiativen, meinetwegen auch eines Discounters, keine Chance gibt, ist man halt selber schuld. Dann ist die Borniertheit an der Stelle, führt dann halt dazu, dass die dann eben halt auch am Ende sagen, naja, wenn wir das Zeug nicht abverkauft kriegen, dann können wir auch mit 40% abfüllen, dann kriegen wir nochmal 500 Flaschen mehr aus den 8 Fässern.
Mhm. Aber weißt du, was mich wundert? Der Eiler zum Beispiel 27 Jahre alt, 46 Volumenprozente und trotzdem kühlgefiltert.
Ja, das finde ich übrigens das Geile. Alle Lidl-Whiskys sind kühlgefiltert und das steht sogar drauf. Das steht chillfiltert auf der Flasche.
Genau.
Ich finde das sehr provokant, ehrlicherweise.
Aber also,
Lidl ist ja irgendwie auch transparent. Ich meine, die haben einen Blend, auf dem steht eine 3 drauf mit dem Queen Margaret. Das finde ich ja auch cool. Die trauen sich wirklich ein Blend raus und da sind fette 3 Jahre drauf.
Ja.
Ja. Das ist schon irgendwie cool. Wenn man dann eine Single-Malt-Serie rausbringt und auf jeder Flasche steht Chill-Filtert, ganz groß drauf, so als wäre das ein Qualitätsmerkmal. Ich weiß nicht, ob das Provokation ist oder was das ist, aber ich finde das eigentlich cool, dass sie das draufschreiben.
Ja, finde ich auch.
Ja, also für mich hat das jetzt überhaupt nicht abgeschreckt, sondern ich fand das eher lustig.
Ja.
Machen. Ja, auch da, glaube ich, auch da sind die Leute nicht mit klargekommen, weil die so, warum schreiben die das da drauf?
Ich glaube, das ist natürlich auch nicht nur an die Nerds gerichtet, sondern auch an Leute, die einfach mal einen alten Whisky verschenken wollen, weil da steht zum Beispiel auch drauf, Pot Still, und dann aus welchem Material war die gemacht? Natürlich aus Kupfer. Ja, also das ist, glaube ich, ganz einfach nicht nur für Whisky-Nerds irgendwie gemacht, das Zeug.
Nein, das mag schon sein. Unabhängig davon glaube ich, das muss man sagen, wenn in dem Preisgefüge irgendein UA was auf den Markt schmeißen würde, wäre das in 5 Minuten ausverkauft.
Ja, definitiv.
Der ganze Shop leer, da würde nichts von den ganzen Flaschen da noch drin sein. Punkt.
Ja.
Auch ein 16-jähriger Eiler hier für, keine Ahnung, 30 Euro oder was. Das ist ja alles. Das sind ja alles schon sehr attraktive Konditionen, die da bieten, quer durch die Altersgruppen. Natürlich nach unten hin, oder ist natürlich leider nach unten hin immer mit 40% nur. Aber da stehen sie ja auch nicht alleine. Ich fand es toll, dass die diesen Fußballon gestartet haben und bin daher umso enttäuschter, dass sie jetzt einfach wie viele andere auch daneben irgendwie mit 40% um die Ecke kommen. Aber wie gesagt, ich glaube, die sind ja Spezialisten darin, ihren Markt, ihren Absatz zu beobachten, und ich glaube, die haben sich das ganz gut ausgerechnet. Dass sie nicht viel mehr verkauft haben, dadurch, dass sie auf 46, 47 hochgegangen sind, sondern vielleicht sich sogar eine gewisse Kundenschicht dadurch beschnitten haben und jetzt können sie die Dinger nochmal 3 € billiger anbieten pro Flasche, wenn sie auf 40 runtergehen.
Ja, also
wer weiß.
Ich weiß nicht, was da jetzt neu ist oder welche neu sind.
Na, es ist ein neues, warte mal, ich hab das vorhin schon mal gesehen. Neu ist zum Beispiel ein 29 Jahre alter Speyside Single Malt.
Ja. Den sehe ich, also im Online-Shop sehe ich den gar nicht.
Ich sehe den im Online-Shop.
Echt? Bin ich blind oder
dumm? Ben Bracken Speyside Single Malt Whisky 29 Jahre 40%. Kostet 77,97. Also 78.
Das ist ja witzig, das zeigt es mir hier im Online-Shop von Lidl gar nicht an. Weil ich sehe hier nur einen 28 Jahre alten für 53 €.
Genau, das ist der alte.
Ja.
Der 28, der wird jetzt gerade quasi ausverkauft, der 28 Jahre alte. Der hat auch noch 46.
Ja. Yeah.
Und der neue ist der 29-Jährige und der hat halt nur 40%.
Okay.
Die fallen auch alle noch im Preis. Ne? Die kommen immer relativ teuer raus und dann kosten die nachher 20 € weniger. Also der neue 29-Jährige, der kostet jetzt 78 €, der wird irgendwann auch 60 oder sowas kosten.
Okay, krass. Ja, zeigt es mir gar nicht an, habe ich hier gar nicht zur Auswahl, aber ist ja auch in Ordnung.
Und was sie jetzt rausgebracht haben, ist einer der neu rausgemacht haben, ist, glaube ich, einer der billigsten Single Malts, die man irgendwie kaufen kann in Deutschland. Das ist der Ben Bracken Highland Single Malt mit 40%, kein Alter, der kostet 12,60 €. Das ist mal krass.
Das ist mega krass.
Single Malt für 12,60 €.
Alter, kostet ja schon Versand und die Flasche mehr.
Ja, ne? Aber ich weiß nicht, vielleicht kommt der auch nochmal in die, hier steht nur online.
Ja.
Wer weiß, aber 12,60 € finde ich auf jeden Fall krass.
Ja, für einen Single Malt auf jeden Fall. Das ist heavy, ne? Ja. Also, wer weiß.
Nee, aber ich habe hier gerade nochmal geguckt, ne? Also, der 16-Jährige mit 43% kostet 33 €. Der 18-Jährige kostet 57 €. Mit 46%. Das sind halt alles wirklich Knallerpreise schon.
Ja.
Das ist schon echt gut. Naja, wie gesagt, mal sehen. Mal gucken, was da passiert. Auf jeden Fall sieht es so aus, als würden wir jetzt auf diese 40% umsteigen. Und ja, glaube ich, müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Also ich bin da jetzt, ich darf mit Steinen werfen, weil ich habe da auch ein paar von gekauft und war da eben auch immer eigentlich offen gegenüber. Ich finde es halt eigentlich schade, dass sozusagen Lidl nicht davon mehr profitiert hat, sondern dass die jetzt hier die Dinger, dass die einen 27-jährigen Eiler Whisky mit 46% abgefüllt für 68 € verramschen müssen, weil sie dann für 87 nicht losgeworden sind.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Ja.
Das ist echt heavy. Ja, schade. Nee, ansonsten, du hast vorhin über Darfmüll gesprochen. Ich habe tatsächlich so eine Flasche von dem Single Cask bekommen.
Wirklich?
Das hat mich ein bisschen beschäftigt. Das hat mich sehr gefreut. Von daher nochmal großen, großen Dank an das Whisky Center in Jena, lieber Olaf. Das ist echt cool. Besten Dank. Genau, ich bin jetzt stolzer Besitzer einer Flasche Darfmüll Single Cask für Deutschland.
Aber du solltest unseren Hörern davon abraten, jetzt alle in Jena anzurufen, im Whisky Center, um dort zu versuchen, noch einen Single Cask zu bekommen.
Achso, es gab nur eine Flasche pro Händler.
Genau, ich wollte gerade sagen, weil das wird damit dann auch durch sein.
Ja.
Nichtsdestotrotz hast du ja gesagt, es ist ein schöner Laden, wenn man in Jena ist, sollte man da hingucken?
Unbedingt. Also das ist ungefähr so groß wie mein Wohnzimmer, der Laden.
Also quasi ein Palast?
Also so 200-300 Quadratmeter, nein. Also nicht ganz so groß, also für einen Laden zumindest nicht. Und er ist bis unter die Decke vollgestopft mit coolem Whisky. Und Gin.
Gin.
Und ja, Olaf ist auf jeden Fall auch ziemlich cool. Und ich weiß nicht, immer wenn ich in Jena bin, fahre ich auf jeden Fall mal kurz vorbei, kurz schnacken. Das macht Spaß, ist schön. Von daher, auch wenn ihr ums Eck irgendwo einen Local Dealer habt, geht noch hin oder lasst euch beliefern. Ich habe gehört, viele machen jetzt Lieferservice.
Fährt dann der Local Dealer mit dem Fahrrad durch Jena? Nein. Ja, ich meine, du musst dir was überlegen, ne? Wenn jetzt die Leute nicht mehr rausgehen, musst du was anderes machen. alles ist irgendwie möglich, glaube ich.
Ja, das stimmt, das stimmt. Muss ja irgendwie.
Ja. Darf mit Single-Kasse. Da bin ich ja schon ein bisschen neidisch.
Sorry.
Ja, alles gut. Das ist schon in Ordnung. Also genieß den Neid. Das ist ja, kannst du ganz entspannt dich zurücklehnen und die Flasche abends nochmal streicheln, bevor du ins Bett gehst.
Jo, nee, die steht gut verschlossen hier im Schrank. Ich habe hier gerade den Couvreur aufgemacht. Einen 15-jährigen Couvreur aus dem Palo Cortado-Fass. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, du. Der ist aber so furztrocken.
Das ist doch aber meistens so, wenn man so Flaschen aufmacht. Ich habe jetzt hier auch, eigentlich nur, weil du das auch gemacht hast, habe ich einen Mordlach geöffnet, den ich ganz neu habe. Von dem Abfüller Hunterlang, oder ist es Tacklislang? Nee, ist Hunterlang, ne?
Ja.
Ich glaube, es ist Hunterlang, heißt der Abfüller.
Ist das? Drauf. Zeig mal die Flasche.
Doch, Hunterlang. Abfüller Hunterlang. Hepburn's Choice heißt die Reihe. Und das ist quasi die 46% Reihe von Hunterlang. Die haben jetzt ein neues Design. Gibt so, ist so ein großer Punkt mitten auf der Flasche. Rot für Space halt und die verschiedenen Abfüllungen haben dann verschiedene Farben. Also die verschiedenen Whisky-Regionen haben verschiedene Farben. Und ich habe hier einen 10-jährigen Mordlach. 364 Flaschen, 2,9 destilliert, 2,20 abgefüllt, wie gesagt 46% und aged in a wine cask, also ein Single Cask mit 46%. Schönes Ding und da ist aber auch genau das Gleiche. Ne? Ich bin so ein bisschen, also wenn man den, finde ich, frisch aufmacht und hier ein bisschen dran schnüffelt und mal probiert, da bin ich auch im ersten Moment immer ein bisschen ratlos. Aber das kommt dann noch. Den muss man halt auch ein bisschen atmen lassen. Mordlach geht immer, finde ich. Mordlach geht immer. Es gibt ja irgendwie so Destillerien, lieber Tim, die gehen immer. Kleinisch geht immer. Mordlach geht immer.
Unbedingt.
Nevis geht immer.
Nein. Nein.
Weil ich bisher hatte, waren gut.
Aha, ich sag nur 10 Jahre fast stark. Batch 1.
Ja, gut, das stimmt. Jetzt hast du mich erwischt. Da hast du recht. Der war nicht so toll. Habe ich immer noch rumstehen. Da werde ich meine 20 CL gar nicht los. Zu jedem Stammtisch stelle ich es auf den Tisch und keiner trinkt das. Oder es trinken alle, aber es wird irgendwie nicht leerer gefühlt.
Die schütten wieder rein.
Mach mal ein Living Bottle von.
Oh, ich habe letztens meine Living Bottle, die bei mir ja jetzt so 3 Monate oder so oder 2-3 Monate schon im Garten stand. Ich habe letzte Woche nochmal so, bevor es nicht mehr erlaubt ist, ich glaube, 4, 5 Freunde bei mir im Garten gehabt. Wir haben ein kleines Lagerfeuer gemacht, saßen weit auseinander und haben auch den ein oder anderen Whisky aus meiner Living Bottle getrunken ums Lagerfeuer herum. War relativ schön. Kann man definitiv machen. Vor allen Dingen in der Situation hat es echt gepasst. Und ich habe da ja irgendwie so ein paar ältere, ein paar jüngere, verschiedene Weinfässer, Sherry, Bourbon, also Sherry-Fässer dazu und Bourbon-Fässer dazu.
So. Ich dachte, bei ältere Jüngere meinst du jetzt Gäste gehabt im Garten?
Nein, Gäste im Garten, die waren alle um die, ich sag mal, 30 plus.
Also junge Dinger, so wie du.
Ja. War ganz gut. Ich lasse ihn jetzt mal über den Winter noch stehen. Mal schauen, wie er dann im nächsten Jahr ist. Da darf er noch ein bisschen nachreifen. Aber macht auf jeden Fall einen ziemlich guten ersten Eindruck. Das ist ganz witzig. Living Bottle kann man auf jeden Fall machen. Ich überlege, ob ich mal noch eine rauchige mache.
Ich habe gerade nur eine rauchige.
Ich habe halt keinen rauchigen Whisky. Also, ich habe so 2 Flaschen, die rauchig sind, die gerade offen sind. Und die trinke ich, glaube ich, auch leer, weil die viel zu lecker sind. Das ist ein alter Talisker 10. Und diesen Hinata, den wir mal probiert haben, für auch hier im Podcast.
Ja, du, den habe ich auch noch nicht leer, mein Sample. Das würde ich da auch nicht reinkippen in meine rauchige Living Bottle. Das finde ich auch zu lecker. Nein, ich würde auch eher sagen, dass man da so Sample-Reste und sowas reinkippt. Das dauert zwar dann ein bisschen, bis so ein Ding voll ist, aber oder wenn du sagst, einen letzten Nüssel und du kannst es auch nicht mehr sehen, aber normalerweise so richtig coolen Sachen. Ich weiß gar nicht, ob ich von dem Artback 10, ob ich da noch den letzten Schluck dann noch in die Living Bottle gehe. Ich glaube nicht, denn der hat das auch nicht überlebt.
So eine schöne aber Living Bottle mit Port Ellen und Artback aus den 70ern. Das wird geil.
Das würde ich wahrscheinlich auch alles eher so trinken, aber kann man alles machen.
Das sollte ein Witz sein, Oliver.
Kann man alles machen, lieber Tim. Ja, warum nicht? Wenn du das Zeug zu Hause rumstehen hast wie Wasser, dann kannst du das doch machen.
Nee, leider nicht. So weit ist es auch noch nicht. Dafür bin ich zu spät geboren, ganz einfach. Das ist nun mal so. Da hätte ich locker flockig dein Alter haben müssen oder noch älter.
Und früh anfangen, wollte ich gerade sagen. Das ist ja auch eine Sache von, also wie soll ich das formulieren? Ich war in meiner Jugend, habe ich ganz andere Sachen im Kopf gehabt, als mich so intensiv um eine Spirituose zu kümmern.
Weißt du? Auf jeden Fall, ja.
Ich glaube, das kommt halt auch ein bisschen mit dem Alter, bei dem einen früher, bei dem anderen später. Aber gerade Whisky ist halt kein Getränk, was so ein typisches Jugendding ist. Ich glaube, deswegen tut sich Whisky in vielen Bereichen auch so schwer. Und deswegen sind diese Werbung auch immer irgendwie so ein alte Ledersessel und so ein Kaminfeuer und dann steht da irgendwie so ein Tumbler rum. Das ist halt irgendwie was für alte Leute. Und guck dir die meisten Whisky-Genießer an, das sind ja auch alles alte Säcke. Und ich nehme mich da jetzt mal gar nicht aus, wo ich vielleicht so ein Mittelalter habe auch und auf den alten Sack zugehe. Aber Fakt ist, die 20-Jährigen, die haben A nicht die Knete für Whisky. Das ist ja auch eine Geldfrage, das kommt ja noch hinzu. Es ist ja auch jetzt kein billiges Hobby. Und wenn die irgendwo Party machen gehen, dann tut auch ein Wodka, weißt du?
Ich wollte gerade sagen, mein Hausgetränk, als ich 20 war und irgendwie feiern war, habe ich mir eine Flasche, wie ist das? Martini Bianco, eine Flasche Wodka gekauft. Die habe ich 50-50 gemixt und dann ging's los.
Ja, du, ich weiß gar nicht, es gab ja immer irgendwie so Moden. Ich glaube, als der Big Lebowski rauskam, der Film, da haben sie dann alle hier Wodka und diesen Kaffeelikör und
White Russian, ja.
Und Milch getrunken, genau. Dann Wodka Tonic war eine Zeit lang immer, also ich kann mich an so Clubs erinnern, da hast du eigentlich nur Bier und Wodka Tonic den ganzen Abend gesoffen. Das war halt irgendwie.
Naja, ich weiß, wie gesagt, also bei mir war es immer, ich habe mir irgendwie den besagten, eine Flasche Wodka und eine Flasche Martini geholt irgendwie. Das hat dann aber auch für die nächsten paar Wochen gereicht. Du kannst natürlich keine Flasche Wodka und eine Flasche Martini trinken. Trinkst du irgendwie 2, 3 davon am Abend. Und dann bist du sowieso im Club, meine ich. Und da, weiß nicht, da trinkst du halt, bei uns gab es immer Club Mate. Kennst du bestimmt? Ist ja so ein limonadenartiges, koffeinhaltiges Tee-Erfrischungsgetränk. Und Club Mate kann man sehr gut mit allem mixen. Ne, trinkst du oben einen Schluck ab, Wodka rein, Rum rein, was auch immer. Passt immer. Und macht wach.
Deswegen trinken die jungen Leute das. Ich wusste nicht, dass da was drin ist mit Schuss. Das ist ja, finde ich, genauso wie Glühwein. Das trinkt man ja auch nicht pur. Da gehört auch wenigstens 4 Cl rum in die Tasse, bevor man sowas überhaupt durch den Hals kriegt.
Also Glühwein kann ich erstens nur den Weißen trinken, deswegen, ich bin gar nicht traurig. Heute wurde der Leipziger Weihnachtsmarkt abgesagt. Traurig drüber. Zumindest nicht als Konsument. Natürlich richtig blöd für die ganzen Aussteller, Verkäufer etc. Aber erstens, in den letzten paar Jahren war es immer so warm, wenn der Weihnachtsmarkt war, nämlich in der ersten Dezemberhälfte, es hat eh keinen Spaß gemacht. Wenn ich einen Glühwein trinken würde, dann müssen es schon mindestens 0 Grad sein, ja, wenn nicht noch kälter. Also so, dass man auch friert. Wenn ich da stehe bei 16 Grad und soll einen Glühwein saufen, ist das voll bescheuert.
Ja, wenn du bist auf dem Weihnachtsmarkt und stellst fest, du hast noch deine Flipflops an. Das ist dann natürlich doof.
Ja, ne? genau. Weihnachtsmarkt, Sonnenbrand geholt.
Nee, aber wirklich, ich bin überhaupt kein Fan von Glühwein und deswegen spritte ich den immer ordentlich mit Rum auf. Also wenn wir hier irgendwie mit Nachbarn was hatten oder so, dann gucke ich immer, dass ich irgendwie einen Rum an der Tasche. Das ist der einzige Grund, warum ich hier einen Rum stehen habe. Ist halt, dass da irgendwie immer was in den Glühwein reingeht.
Da lasse ich es
lieber. Aber wie gesagt, ob der weiß oder rot ist, ist mir egal. Das ist halt.
Nee, weißer Glühwein ist geil.
Ich trinke auch den lieber mit Rum. Aber so ist das halt. Alles gut. Alles gut.
Ja. Ja, ist immer voll abgeschwiffen.
Ist nicht schlimm, wenn das dieses Jahr, dieser Kelch an uns weitestgehend vorbeigeht, würde ich auch sagen.
Ja, ich hole mir mal eben noch ein Bier.
Du holst dir noch ein Bier?
Ich hole mir noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Ich habe nämlich von meinem Bruder, der war in Italien im Urlaub und hat mir ein italienisches Bier mitgebracht. Und zwar heißt das Birra Moretti. Ist so ein witziger Italiener drauf mit grünem Hut und Schnauzbart. Sieht eigentlich aus wie ein Bayer. Und das ist aber extrem lecker, das Zeug.
Hätte ich nicht gedacht. Wie soll ich jetzt von Moretti hier auf ein anständiges Getränk kommen, während du dir Bier holst? Ich könnte von Moretti auf Mordlach kommen, während du aufstehst. Ist nämlich folgendes, es war eine etwas gestelzte Überleitung von Moretti auf Mordlach, aber es fängt zumindest ähnlich an. Die ersten drei Buchstaben sind schon mal gleich. Wir haben ja für euch ein kleines Kistchen zusammengestellt mit vier Malts drin. Und wir hatten ja letzte Woche den Franzosen, den Amourique Sherry Cask.
Ja.
Und haben diese Woche uns den Mordlach ausgesucht. Was ganz cool ist, weil ich ja den Hepburn's Choice Mordlach gerade schon mal angetestet habe. Und jetzt haben wir quasi den großen Bruder davon. Nicht den 10-Jährigen, sondern den 18-Jährigen. Von Signatory Vintage abgefüllt. 1995 destilliert, 2014 auf die Flasche gezogen. Ein Whisky, der in Hogsheads reifen durfte, und zwar in zwei Stück. Das ist einmal die Fassnummer 4083 und einmal die Fassnummer 4084. 762 Flaschen, und wir haben hier für uns und unsere Zuhörer die Flasche 118 geteilt, also sogar nummeriert, sehr schön. Und wie immer bei der Signatory Vintage Unchill-Filtered Collection ist der Whisky Natural Color Unchill-Filtered und mit 46% abgefüllt.
Und für euch, liebe Zuhörer, präsentiert heute die Whisky Base ID unser lieber Freund Paddy von den Malt Mariners.
Die Whisky Base ID lautet 56769.
Danke, lieber Paddy.
Ja, sehr cool.
Das ist,
ich bin gespannt.
Ich finde es wirklich gut, dass der Paddy da supportet zu dem Thema. Das kann er nämlich wirklich gut. Ja, Mordlach 18 Jahre. Mordlach geht immer. Mordlach geht immer.
Es ist voll witzig. Ich hab mir den vorhin schon eingeschenkt. Der riecht original nach grüner Gurke.
Der hat was Gurkiges, ne? Was Gemüsiges.
Er riecht nach grüner Gurke. Wie geil ist das? Das hatte ich ja noch nie. Frisch ohne Ende. Also die 18 Jahre, ne? Also der ist gediegen. Der hat auch was Reifes, aber der hat eine wundervolle Frische nach Gurke. Hey, ich bin froh, dass ich noch eine Flasche davon hier habe. Das ist mein nächster Sommerwhisky.
Ich glaube, ich habe davon auch noch eine Flasche, oder? Ist doch der, oder? Ja. Den wir nochmal nachgekauft haben, ne?
Naja, also ich habe eine und du hast eine. Und ich
weiß nicht, und wir haben eine geteilt, genau. Ja, ja.
Hast du zwei gekauft?
Ich hatte, glaube ich, damals zwei gekauft, oder?
Ja, keine Ahnung, das musst du wissen.
Nein, ich habe den, glaube ich, noch. Ich habe auf jeden Fall einen Mordlach 95 noch im Schrank, das weiß ich.
Also, richtig witzig. Einfach grüne Gurke.
Ja, und aber dazu auch wieder dieses, ich mag es gar nicht sagen, aber dieses Umami, dieses fleischige, würzige, kräftige.
Ja.
Was irgendwie, der hat eine Gestalt im Glas, der hat irgendwie Volumen. Ich weiß, ich kann das nicht so richtig beschreiben, aber es ist das, was man so Umami meint, das ist eine ganz besondere Art von Würzigkeit, die hier wieder auch komplett durchkommt.
Ja, der hat so eine Tiefe einfach dazu, ne? Was so, das umschlingt im Endeffekt deine ganze Nase und du denkst so, ja, cool, kannst du voll eintauchen. echt witzig.
Hinter der Gurke kommt dann auch irgendwie Honigsüße. Ganz kleiner Tick Vanille. Nicht viel, ein bisschen. Aber süß ist er.
Bisschen heller. Aber jetzt kommt, wenn ich ihn jetzt ein bisschen, es macht mir ja nicht, ne? No shaky, shaky. No swirly, swirly.
Rolly, rolly.
Yeah, just give it a little roll in the glass.
Rolly, rolly, no shaky, shaky.
Ach, Ralphie, sehr schön.
Ja,
bei Ralphie war ich letztens ein bisschen irgendwie schockiert von einem Review. Und zwar war das, glaube ich, das zum Artback Wee Beastie. Wenn wir da kurz,
gerne.
Wie sind wir jetzt da drauf gekommen? Ach, shaky, shaky. Genau. Und Ralphie hat, keine Ahnung, ich habe mir das angeguckt und dachte mir so, was ist denn das auf einmal für ein unsympathischer Drecksack geworden?
Warum?
Keine Ahnung, seine Art, sich zu artikulieren, war auf einmal so drüber einfach, als wäre er so das Maß aller Dinge. Es war ganz merkwürdig.
Ist gar nicht so aufgefallen, aber klar, der hat manchmal mit Sicherheit auch Momente, wo der sich im Glanze seines eigenen Daseins sonnt. Das hat er bestimmt
auch
mal. Er sagt ganz oft ja, also er betont ja oft, dass das seine Meinung ist und dass sie nicht Allgemeingültigkeit ist.
Das ist, sein das Eindruck, ist absolut das ist so, das ist auch in Ordnung. Und so,
sagt er ganz oft. Von daher kann aber auch sein, dass der mal übertreibt. Ich glaube, der hat mit diesem Artback ein Problem, weil er am Anfang keinen gekriegt hat.
Oh, ey, komm. Ich glaube,
das fand der doof. Da hat er im Video erzählt, er wollte eigentlich den neuen Artback testen. Dann haben sie mal gesagt, du, der ist limitiert. Den gibt es nicht mehr. Der ist schon ausverkauft und stand da halt dann da. Und das hat er in irgendeinem Video vorher schon erzählt, dass er eigentlich gerne einen Artback testen würde, aber die Flasche lässt an sich vorbeiziehen, weil heftig limitiert ist und er hat keinen Bock dafür, jetzt irgendwie 80 Pfund auszugeben, um eine Flasche zu kriegen. Irgendwie so.
Okay.
Ja. Und da war der, glaube ich, ein bisschen stinkig, weil, wie gesagt, das war ja auch als Standardabfüllung angekündigt und dann hieß es irgendwie, ist nur begrenzt und so und er hat es auch nicht verstanden, das hat ihm keiner gesagt, dass das eben an Corona und Abfüllanlagen zu und sonst was irgendwie lag, dass der nicht in genügend Mengen rausgekommen ist zu Beginn.
Aber der ist doch so tief involviert, das weiß der doch.
Ja, es klang nicht so, ne? Also wie gesagt, der hatte auf jeden Fall andere Informationen, der ist davon ausgegangen, das ist eine limitierte Abfüllung. Und da hat er dann gesagt, braucht er den auch nicht. So.
Okay.
Und ich glaube, deswegen war der vielleicht etwas unvoreingenommen an dem ganzen Ding dran. Ich fand das jetzt aber, ich muss mir das vielleicht nochmal angucken. Ich muss ehrlicherweise sagen, das sind alles zu viele Videos und der Ralphie macht ja auch so viele und ich gucke ja immer den ganzen Tag Malt Mariners Sachen. Deswegen habe ich für Ralphie nur noch wenig Zeit und das war Spaß. Nee, aber manchmal guckt man Sachen auch nur mit einem Auge und dann kriegt man so eine Nuancen, gerade wenn es in einer fremden Sprache ist, also mir geht das so, dann kriege ich solche Nuancen, die dann vielleicht auch mal ein bisschen überheblich sind, gar nicht so mit, weil ich dann eher auf der Sachebene bin, weißt du? Also das ist halt, muss ich mir nochmal angucken. Habe ich auf jeden Fall in dem Moment, ist mir nicht aufgefallen, aber kann schon sein. Du, who knows?
Ja, ich habe nochmal reingeskippt und ich hatte irgendwie mal Zeit abends, weil ich hatte ja Ferien. Und habe mir das angeguckt und war wirklich irgendwie dann so kurz schockiert und habe dann auch irgendwie was anderes angemacht. Dann habe ich mir wieder den, wie heißt der Kollege von dem Whisky Turntable?
Peter.
Peter angesehen, ja.
Peter finde ich cool. Also den Whisky Turntable mag ich.
Ja.
Weil der, also was mir an dem gefällt, der ist so unprätentiös, entspannt, der steht da halt, sitzt da halt in seiner Küche. Und ist so ein bisschen frei von der Leber. Ich glaube, dass der sich auch schon viel Gedanken vorher macht. Es kommt einem nicht so vor, ist relativ entspannt und der hat irgendwie keinen Zeitdruck, der quatscht auch viel, macht's so. Und, ich finde den sehr sympathisch.
Ja, ich finde ihn irgendwie auch fast niedlich irgendwie. Ist immer schön, wie er erzählt. Und was ich cool finde, was er macht, ist, er hat immer zwei Malls, die er irgendwie so miteinander vergleicht. Also das hat er relativ häufig jetzt, also zuletzt eigentlich fast durchgängig, glaube ich.
Der hat damit angefangen. Der hat, also meiner Meinung nach hat der damit angefangen.
Diese Vergleiche.
Das finde ich, ja, das der find hat ich ganz also cool. Lange bevor Jason überhaupt ein Video online hatte, hat der schon da irgendwie, was weiß ich, Artbacks, Glenronas, was weiß ich, Reihen da stehen gehabt, die er immer miteinander verglichen hat und so weiter. Sehr früh mit angefangen.
Okay.
Das ist schon gut. Also muss man gucken bei älteren Videos. Das macht er schon eigentlich von Anfang an.
Ja.
Oder zumindest ganz früh hat er damit angefangen, als erster auch, meine ich, in diesem ganzen YouTube-Zirkus.
Okay. Wenn wir gerade bei YouTube sind, was gibt's denn noch für coole YouTuber? Kollegen. Wir sind ja Kollegen, wir sind ja Podcaster, habe ich jetzt immer so. Wir sind Podcaster und Blogger. Schaust du dir noch andere YouTuber an?
Ja, also
ich schaue Tomek schaue ich mir ab und zu mal noch an, den finde ich ganz cool.
Ich finde Tomek vom Typ her cool, ich finde die Videos allerdings nicht so sehr ergiebig. Ich mag den sehr, vom Charakter her so. Ich finde, das ist wie soll ich das formulieren? Der bringt für mich so ein bisschen zu wenig raus, so. Aber ich mag den sehr. Ich finde, er ist ein cooler Typ.
Ja.
So, ich gucke mir die Videos sind für mich eher so auf dem Level Unterhaltung und so. Und das finde ich, macht er sehr gut. Ich mag am meisten eigentlich die Videos, wenn der irgendwie unterwegs ist, so. Und
ich finde, der hat irgendwie eine total beruhigende Aura, der Typ. Also, der ist so, der hat immer so eine ruhige Stimme und irgendwie, also, ja, nicht ganz ruhig, aber, weiß nicht, so, der ist einfach beruhigend. Gucke ich mir ab und zu schon ganz gern an. Auch wenn ich so insgesamt YouTube-Videos gar nicht mehr so viel schaue. Muss ich sagen. Also, fehlt mir erstens die Zeit, mich da hinzusetzen und irgendwie jedes Mal 20 Minuten jemandem zuzuhören. Ich freue mich, wenn ich das mal machen kann. Aber, ist inzwischen recht selten geworden, muss ich sagen.
Wie soll ich das formulieren? Wenn das Abfüllungen sind, die mich interessieren, dann gucke ich mir das auch mal an. Also Ralfi gucke ich mir fast jedes Video an. So, ne? Weil Ralfi ist bei mir Standard. Und bei anderen Sachen muss es halt irgendwie auch was sein, was ich auch ein bisschen spannend finde von der Abfüllung her. Also zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie eine Abfüllung rauskommt und der mich interessiert die sehr, und der Whisky Jason ist der Einzige, der die irgendwie verkostet, dann gucke ich mir den auch mal an. Aber ich gucke mir sonst von dem nicht irgendwie jedes Video an. Ich mag zum Beispiel auch hier den sympathischen kleinen Kerl aus Thüringen hier. Wie heißt denn der nochmal? André.
Ja.
Aber ich weiß nicht weiter.
Whisky Dingsbums.
Ja.
Evening. Whisky Evening.
Whisky Evening, genau. Also Whisky irgendwas hätte ich auch schon sagen können, aber Whisky Evening, genau. Die Videos finde ich auch immer nett, weil der plaudert halt irgendwie, der hockt da in seinem Zimmer irgendwie bis unter das Dach auch voll mit irgendwelchen Flaschen, Gläsern, sonst irgendwas.
Ja, aber das ist, glaube ich, sein Shop, oder? Der hat auch einen Shop.
Ich habe keine Ahnung, ob das sein Shop oder so sein Whisky-Zimmer ist oder was auch immer. Ich glaube, das ist
bei dem zu Hause irgendwie. Der war doch hier in Leipzig auch auf der Messe und als ich in Erfurt auf der Terrona war, da war der auch.
Genau, aber ich weiß, der hat auch einen Shop irgendwie, so einen Online-Shop oder sowas, aber der ist ja eben, wie gesagt, ich glaube, der hockt da in seiner Bude, in seinem Whisky-Zimmer und der philosophiert ja irgendwie auch viel und erzählt so und kommt von Höchstchen aufs Stöckchen und so und dann dauert es ja 40, 50 Minuten, bis der irgendwie, ich glaube, der sagt am Anfang immer so, wer gleich zur Verkostung will, das gibt mal bitte auf Minute 28 oder sowas. Ne?
Ja, geil, geiler Typ.
Das ist so... Ne, und das finde ich auch cool, aber das macht natürlich jetzt auch nur Sinn, wenn du auch wissen, also wenn dich das auch der Whisky interessiert, ne, weil ansonsten ist mir das auch viel zu viel Zeit. Ich kann ja noch nicht 40 Minuten mehr irgendein Video angucken. Obwohl ich das gut finde, dass sich die Zeit nimmt. Also ich mag das sehr, ich mag es auch beim Peter sehr, dass die Videos länger sind. Der hatte, der Peter vom Whisky Turntable hatte eine Zeit lang mal, das hat er so Whisky-Quickies genannt. Das waren so 5-minütige oder 3-minütige Besprechung von einem Whisky, die fand ich total blöd. Die habe ich mir 2 von angeguckt, habe ich gesagt, brauche ich nicht. Das war nicht überhaupt nicht sein Format, ne? Weil ich finde, der kommt gerade eher rüber, wenn er ein bisschen entspannter ist.
Das ist ja wie bei uns.
Wie bei uns.
Stell mir vor, wir würden auf einmal so ein Kurzformat, die Dram Goodies, rausbringen, wo so ganz kurz nur.
So 7 Minuten folgen.
Ja. So, hallo, heute haben wir für euch den Montag 1995, der schmeckt gut, riecht gut. Ciao.
Ich finde, das ist schon ein bisschen zu lang.
Okay. Wir können ja einfach so ein Zeichen hochhalten, Daumen hoch oder Daumen runter. Wird auch geil.
Also der Mordlach, der 18-Jährige, der kommt gerade so ein bisschen ins Wachsige rein bei mir.
Alter, ich wollte dir gerade sagen, ich habe gerade noch mal dran gerochen und der wird wachsig. Mega, schön. Das zaubert mir, solche Momente zaubern mir ein Lächeln auf die Lippen oder ein Grinsen, gerade ein breites. Finde ich richtig cool. Ja, ist wirklich so, wollte ich auch gerade sagen. Und Wachs mögen wir ja.
Wir mögen Wachs. Tim, bist du ein Wachsmann?
Ich bin ein Wachsmann durch und durch. Kennst du eigentlich den Witz, was sagt der Großstift zum Kleinstift? Wachsmalstift.
Der ist aber so,
meine sehr verehrten Damen und Herren, das war Dram gut für heute.
Besser werden, lustiger werden wir heute nicht mehr, auf jeden Fall.
Ach komm.
Ich probiere jetzt mal den Mordlach hier.
Ja, probier mal den Mordlach. Ja, wir sind im Endeffekt beide wirklich Mordlach und Kleinlisch-Fans. Ich weiß auch nicht, wie das kam. Ist ziemlich ärgerlich. Der eine kauft dem anderen jetzt die geilen Abfüllungen weg. Oder, obwohl eigentlich ist es gerade immer so, wenn einer was Cooles findet, kommt eigentlich direkt irgendwie eine WhatsApp-Nachricht. Willst du auch eine Flasche? Das ist auch in Ordnung. Und so haben wir jetzt irgendwie letztens, ich glaube Ende letzten Jahres oder so, ne, eine Flasche Kleinlisch mal gefunden, die du ja jetzt aufgemacht hast. Da bin ich weggeschmolzen bei dem Ding. Auch so ein Signatory-Silberdosen-Ding. Allerdings glaube ich diesmal, das war ein fast starker, oder?
Der war fast
stark. War der 46, genau. Der war fast stark. Alter Schwede, Wahnsinn.
Götterstoff.
Die Wachsigen, die machen auf jeden Fall echt Spaß. Und Kleinlisch, sowohl im Sherry als auch im Birbenfass, ist einfach mein Sweet Spot.
Macht mich fertig.
Ja, Mordlach hingegen finde ich, ich weiß nicht, ob ich schon mal einen Mordlach hatte, der mir nicht gemundet hat. Kann ich mich aktuell nicht dran erinnern, aber ich hatte, muss ich sagen, bisher sehr, sehr wenige Mordlachs aus dem Bourbonfass, in der Regel irgendwie entweder Gemisch oder aus dem Sherryfass. Und ich muss aber sagen, Bourbonfass steht dem auch gut.
Ich hab schon zwei, auch von Signatory, zwei Mordlach-Vasen durch, die reine Bourbonfass-Abfüllungen sind, die so zwischen 10 und 12 Jahren irgendwie waren. Also diese Vasen mit irgendwie, keine Ahnung, Mitte 50%, 9, 10, 11, 12 Jahre, quietschgelb, weiß gar nicht, ob First Fill Bourbon, aber halt irgendwie gute Fässer. Und die fand ich immer genial. Richtig gute Teile. Mhm. Die kommen auch immer wieder mal raus. Also das ist jetzt auch nicht so, kosteten 60, maximal 70 Euro.
Ja.
Auch jetzt nicht billig, ne? Aber halt, wie gesagt, in so einer Signatory-Vase, das ist halt so, glaube ich, schon das Premium-Produkt von, die Premium-Produktreihe von Signatory. Und
definitiv, ja.
Und das ist so das ist der Einstieg überhaupt in diese Reihe, sind halt diese jungen Mordlachs. Und wie gesagt, ich habe schon zwei davon durch, ne? Ich habe jetzt einen habe ich noch im Schrank. Aber zwei schon probiert. Also alles verschiedene. Ne? Die bringen jedes Jahr irgendwie einen raus oder zumindest immer wieder mal. Einen habe ich noch irgendwie. Auch top. Also junge Mordlachs, Bourbonfass, finde ich geil, finde ich super. Alte Bourbonfass, jetzt hier dieser Winecask, der lässt sich auch ganz gut an. Wie gesagt, muss ich mal gucken. Ist ja. mein erster Winecask, ein Mordlach. Ja, und die Mischung aus dem von Gordon McPhail, der 15-Jährige, ist ja ein Traum. Ist ja auch ein toller Whisky.
Amen.
Amen. Ja, Mordlach macht gute Sachen, keine Frage.
Das ist wirklich so. Aber was sagst du hier so, wie hat er dir auf der Zunge gefallen bei dem?
Kleinen Alkoholstich, also hat Kraft. Ne, mit den 18 Jahren ist gar nicht so gesetzt. Also man merkt schon, dass der halt Alter hat, aber hat trotzdem noch irgendwie Power.
Ja.
Sogar eine ganz leichte Fruchtigkeit irgendwie gehabt. Eher so in so ja, tropische Früchte würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen so gammelige Früchte irgendwie. Vielleicht so ein
gammelig?
Ja, so ein Obstteller, der so ein bisschen länger da liegt irgendwie.
Oder eine grüne Gurke.
Ja, vielleicht ist es auch das. Und auch wieder ein bisschen Wachs im Mund. Sehr schön. Gefällt mir sehr gut.
Das ist witzig. Nachdem ich jetzt auch probiert habe, Also ich kann deinen Ausführungen auf jeden Fall folgen. Und ich finde, er hat auch noch eine Pfeffrigkeit irgendwie. So heller Pfeffer irgendwie. Und die Früchte kommen jetzt nach und nach im Abgang immer mehr raus. Und jetzt habe ich kurz nach dem Trinken nochmal dran gerochen. Und jetzt ist diese Gurke weg und der wird einfach fruchtig. Das ist krass. Also dadurch, dass ich jetzt quasi meine Mundschleimhaut im Endeffekt damit benetzt habe, schmecke ich und rieche ich gerade ganz anders. Und der wird jetzt schön fruchtig irgendwie. Eine herbe Südfrucht.
Das Krasse ist, ja, ich habe ja auf dem, den ich vorhin getrunken habe, auf der Flasche steht drauf, der soll nach Mango schmecken. Habe ich da gar nicht gehabt. Jetzt habe ich die gammelige Mango. Kennst du das, wenn du so eine Mango kaufst?
Ja.
Die ist irgendwie noch zu hart und dann lässt du die so liegen und dann geht ganz schnell so der Zeitpunkt, wo die cool ist. In einem Tag reift die halt komplett durch und dann schneidest du die auf und dann willst du die aber auch nicht mehr essen eigentlich. Dann beißt du so rein und denkst, oh Mist, ne? Hätte ich sie doch irgendwie lieber noch knüppelhart geschält. Und das, diese Gammelmango, die habe ich gerade so einen Tick.
Gammelmango nicht, ich habe es hat ja irgendwie schon eine, also es ist schon was Exotisches, aber also irgendwie
leicht. Tick drüber, Mango. So. Kommen wir jetzt auch mal über zum Bier.
Ja, könnte gut sein. Aber finde ich spannend. Wie gesagt, Bourbon Mortlach. Hatte ich bisher noch nicht. Sehr, sehr lecker. So eine Prise Pfeffer, wie gesagt, hat er mit dabei. Und entwickelt sich auf jeden Fall. Sehr schön. Und für 46 Volumenprozent, da hat er auf jeden Fall genügend Punch. Da muss man nicht irgendwie, finde ich zumindest, jetzt die fast starke Variante haben. Die 46 reichen mir hier irgendwie komplett aus. Wie geht's dir damit?
Mir reichen fast immer 46%.
Das ist witzig, mir auch. Ich bin nicht der fast starke Mann, auch wenn ich im fast stark Forum bin.
Ich finde, also ich mag auch fast Stärken. Ich kann die auch trinken irgendwie, selbst ohne zu verdünnen, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwie 60% sind oder sowas, mag ich halt gar nicht. Aber so alles so bis 55, 56 kann ich mir schon geben.
Ja.
Aber wenn ich, also die 46 sind für mich 46 bis 48, so irgendwie. Das ist für mich schon so der Sweet Spot. Da fühle ich mich wohl.
Ja.
Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also jetzt zum Beispiel der Kleinlösch, ne, den wir hatten, über den wir vorhin kurz geredet haben, den habe ich ganz selten nur mal verdünnt. Ich habe ihn mal verdünnt, um es mal zu testen oder so. Ich fand den so intensiv, so lecker, so toll, den habe ich nicht verdünnt.
Der war mega geil, aber der hatte ja auch, was hatte der? 51?
Ja, der war jetzt auch nicht so stark. Ne? Also ich war auf jeden Fall unter 55, deutlich unter 55.
Ja.
Und dann hast du den halt so und denkst dir, okay, der ist super lecker, den brauchst du nicht verdünnen. Ne? Der ist auch so gut. Wenn es den jetzt als 46er gegeben hätte, wäre der auch ein Knaller gewesen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das hätte mich jetzt, also aber sowas verdünnst du natürlich nicht mehr runter, wenn der schon sehr gut ist. Ich habe es mal probiert, der wurde dadurch nicht jetzt für mich irgendwie, keine so neue Dimension bekommen, dass ich gesagt habe, ich muss den jetzt immer runterverdünnen, weil das der Sweet Spot wäre, sondern ich fand den so wieder in der Flasche war halt toll. Und deswegen aber jetzt, deswegen liebe ich auch, glaube ich, diese Unchill Filtered Collection so sehr, ne? Weil das halt 46%, das ist so, es tut ein Malt halt, ist glaube ich für einen Whisky eine klasse Stärke.
Das absolut, und aber weißt du, was ich gerade total interessant finde, vom Preisgefüge, von den Abfüllungen, von der Aufmachung her eigentlich alles, was mich total anspricht und unter anderem auch die Alkoholstärke, sind diese The Single Malts of Scotland. Die haben diese Parcel Number 1, 2, 3 inzwischen rausgebracht, wo die Glenelgins, Kleinlischs und so weiter und so fort alles im Bourbonfass gereift, ähnlich wie die Signatory-Reihe in der Silberdose rausbringen. Und die sind alle mit 48 abgefüllt. Und 48 finde ich natürlich, also bei mir ist wirklich so diese Stärke 46 bis 51 ist genau mein Ding. 48 liegt genau in der Mitte, perfekt.
Der Kleinlösch war sehr jung, den die hatten, ne? Der war 8 Jahre oder so, ne? Hast du den probiert?
Ja, ich habe den probiert und der war sehr lecker. Und ich habe aus der Reihe auch den einen Glenelgin probiert und das war Traumzeug für mich. Das war Marco hat mir auf der Messe was davon eingeschenkt. Und das war Wahnsinn.
Ich habe gesehen, also ich weiß nicht, was der da offen hatte. Ich habe davon auf jeden Fall auch irgendwas probiert, aber es war, ich glaube, es war ein Highland Park, den er da rumstehen hatte. Auch aus der, so also ein Secret Orkney, auch aus der Reihe, glaube ich. Also ja, gut, finde ich cool. Coole Serie auch. Und das ist, du findest ja weniger nur noch in dem hohen Alter, wie wir das so bei den Signatories lieben. Die meisten sind ja jetzt irgendwie zwischen 8 und 12. Aber auch gut. Auch das ist mit 46% besser als mit 40 oder 42 oder 43. Ja, ist halt einfach so. Und ich finde es auch cool bei Originalabfüllung, wenn die 46 haben.
Absolut. Also ich, wie gesagt, 46 bis 51 ist mein Sweet Spot. Und wenn dann noch Kleinlisch oder Mordlach draufsteht, dann ist perfekt. Und auch junge Kleinlisch, muss ich sagen, machen Spaß. Wie gesagt, ich habe so auch von Single Malts of Scotland. Der ist zwar fast stark, aber der ist auch nur, in Anführungsstrichen, ich glaube, 9 Jahre alt. Den habe ich mal als Sample probiert gehabt. Und da wurde mir gesagt, dass der eigentlich gar nicht nach Deutschland kommt. Und den habe ich dann hier in Leipzig im Tabakladen stand der. So, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Der wurde halt in der Base irgendwie schon für, keine Ahnung, 150 Euro gehandelt für einen 8-jährigen Klein- oder 9-jährigen Kleinlisch, wo ich mir dachte, das hätte ich alle voll bescheuert. Der stand hier im Tabakladen zu einem wirklich ganz entspannten, super coolen Preis. Und da habe ich den mal eingepackt. Der steht jetzt hier noch. Der reift noch ein bisschen nach in der Flasche. Den werde ich irgendwann aufreißen. Das Ding hat total Spaß gemacht.
Von welchem Abfüller?
Single Malts of Scotland. Das ist im Endeffekt, der machen die Port Eskeg, die machen
ja, diese... Aber sag mal, also Single Malt of Scotland ist ja nicht, du meinst das nicht die Parcels-Reihe?
Nee, die haben ja auch eine fast starke Reihe.
Okay. Und
das ist die ganz normale Single Malt of Scotland.
Da gab es einen 8-jährigen Kleinlisch, okay, jetzt verstehe ich.
Ja, 8 oder 9 Jahre, genau. Okay. Die hatten auch schon einen älteren, aber halt alles wieder preismäßig dann natürlich relativ hoch. Die haben ja immer so ein paar, auch so ein paar krasse Sachen. Da gibt's gerade einen Kleinlisch, in dieser Serie gibt's noch ein paar Sonderabfüllungen. Die heißt A Marriage of Casks.
Ja.
Also, wo wenige Fässer im Endeffekt abgefüllt werden, die eine besondere Qualität haben. Da gab's einen Mordlach, da gab's jetzt einen Imperial, da gab's einen Buddha Heaven. Unter anderem gab's da jetzt auch einen Kleinlisch, nur nicht für den deutschen Markt. Ja, aber ich glaube auch so 280 Euro für ein paar 20 Jahre.
Ja, ohne beim Kleinlisch kleinlich werden zu wollen, ist es halt zu teuer.
Ja, Kleinlisch ist aber inzwischen, wie gesagt, relativ pricey geworden. Wir hatten bei uns im Fassstark-Forum ja die Gruppe, beziehungsweise einen Verein zur Förderung der Bienenwachsaromen, der Brora Wildcats Club. Und dieser Club, der hat es immer so gemacht, die haben im Endeffekt, waren das alles Unterstützer von Kleinlisch und hatten alle Bock auf Kleinlisch und finden die Brennerei geil. Und haben jetzt den Verein auch irgendwie, wie nennt man das, eingestampft, weil sie gesagt haben, es gibt einfach keinen geilen, bezahlbaren Kleinlisch mit Alter mehr, den wir noch nicht getrunken haben. Ja, und wenn man so schaut und nachforscht und sucht und sucht und sucht, es ist wirklich so. Es ist schwierig. Bei der Brennerei zumindest. Wahrscheinlich ist es so ein Ding, weil auch viele Leute die geil finden.
Ja, es ist mit Sicherheit schwierig. Also die Sachen sind sehr teuer geworden. Auf der anderen Seite, interessant, werden ja die Originalabfüllungen immer günstiger.
Was heißt immer günstiger?
Wir haben jetzt gerade bei dem großen Buchhändler, der sich nach einem Fluss in Südamerika benannt hat, haben wir ja wieder Prime-Monat oder sowas. Keine Ahnung, da war jetzt gerade vor kurzem... Ja
Rio Negro? Rio Negro?
Nee, genau. wir haben auf jeden Fall ja vor kurzem irgendwie, da gab es vor kurzem irgendwie so ein Sale-Day. Ich habe schon wieder vergessen, wie das hieß. Prime-Day, glaube ich.
Ja.
Und jetzt ist halt die... Jetzt hat dieser Black-Friday-Monat begonnen, irgendwie bei denen. Und da hauen die halt einen 14-jährigen Kleinlisch von Diageo, die Originalabfüllung, für 28 oder für 26 Euro raus. Ne?
Ja, 28,90 oder so waren es.
Ja, 26 im Abo, du kannst ja ein Abo abschließen, das Abo dann kündigen, wenn die Flasche bei dir angekommen
ist. Ach so, ach krass. Ja, das ist aber mal so ein richtiger, ich meine, das Ding ist da aber auch mal, was für ein Arschtritt ist denn das von Diageo einfach mal an alle Einzelhändler in überhaupt?
Die müssen das Ding für 40 ist, wieder verkaufen, ne? Also du, wenn es irgendwo im kleiner Laden, der muss dann wenigstens 39,90 nehmen, damit er mal was verdient an der Flasche.
Ja, das Ding ist ja auch einfach mal so, Amazon verkauft das Zeug einfach mal unter den Einkaufspreis wahrscheinlich von, ich keine Ahnung, was die Einkaufspreise sind, aber gefühlt sind das ja lockerflockig 15 Euro Unterschied. Und das könnte ich mir schon vorstellen, dass das genau die Marge ist. Da müssen doch alle Einzelhändler einfach mal nochmal richtig abkotzen. Und was ist das für ein richtiger Arschtritt einfach mal in die Richtung? Da würde ich doch als Spirituosenunternehmen möchte ich doch eigentlich das Preisniveau auf einem gewissen Level haben und so eine Brennerei wie Kleinlich nicht verramschen. Und das ist gefühlt aber gerade genau das, was die mit den Standardabfüllungen von Kleinlich gerade machen.
Ja, Tim, das ist aber ein großer Konzern, Diageo, und große Konzerne haben immer auch mal die zu bestimmten Zeiten im Jahr den Willen, Volumen zu generieren. Ne? Also die müssen dann Kisten, Paletten, irgendeine Einheit, die haben, keine Ahnung, muss dann raus. Und entsprechend werden dann solche Vertriebswege genutzt, weil die wissen, wenn wir dann mit einer geringen Marge kalkulieren, können wir da richtig Volumen absetzen. Da geht es ja auch um Marktanteile und all solche Themen. Und da wird dann sozusagen der kleine Händler oder die kleinen Händler, die es dann gibt, die Händlerstruktur, die eigentlich ja solche Marken auch tragen, von qualitativ hochwertigen Whiskys, auf deren Rücken wird dann sowas halt gemacht. Das ist bei allen großen Herstellern so, die irgendwie höherwertige Güter veräußern, die brauchen ihre Fachhändler, ob das nun Küchen sind, ob das Computer sind, was auch immer das ist, brauchen ihre Fachhändlerstruktur und trotzdem hauen die dann über solche Verkaufsplattformen dann immer wieder Sachen raus, wo dann die normalen Händler sich fragen, dafür kann ich das Ding nicht mal einkaufen.
Also das ist ja immer so. Ja, das meine ich, das ist so, ja? aber das ist doch assi. Also ich habe es gehört zum Beispiel, es gab genau das gleiche Problem im Endeffekt, also was heißt Problem, die gleiche Situation, der Holländer hat im Endeffekt Harris Gin für ein Apfel und ein Ei verkauft und dann hat Harris Gin irgendwann gesagt, so, na gut, dann kriegt er halt erstmal nichts mehr von uns, weil ihr das im Endeffekt im Endeffekt haben die es zum EK rausgehauen, um Kunden zu locken. Ne? Das ist doch aber Kacke. Das haut doch die komplette, also ich als Händler wäre halt mega pissy.
Ja, bloß du kannst nichts machen. Du hast halt einen riesen Konzern vor der Nase und du kannst nicht sagen, du kannst natürlich sagen, ich verkaufe nichts mehr von denen. Aber das trägt sich ja halt auf Dauer nicht, weißt du?
Was hat denn der Konzern dann für eine Macht auf dich? Das ist doch krass. Und du bist ja selber, also ich meine, wenn ich Diageo wäre, die haben natürlich auch Power.
Nein, Diageo ist nochmal, die sagen sich, wir machen hier einmalig mit Amazon das und das. Und das Problem ist halt, die sagen ja immer, das ist preislich an nur einen bestimmten Zeitraum gebunden, etc., etc. Dass sich die Leute dann damit eindecken, ja gut, ich habe jetzt einen 14-jährigen Kleinisch für 26,20 Euro oder sowas im Schrank stehen und ich habe eine Game of Thrones Abfüllung für 29,90 von Kleinisch im Schrank stehen.
Ja, das meine ich ja.
Und der eine kostet beim Händler 39,90 und der andere 49,90. Irgendwo hier im Fachhandel kaufen. Oder sogar 55 Euro oder sowas, der Game of Thrones. Keine Ahnung, was der kostet. Wenn du den vor einem halben Jahr eingekauft hast, hast du bestimmt den so eingekauft, dass du den 50-55 verkaufen muss.
Genau, aber was macht denn Diageo als nächstes? Diageo wird als nächstes sagen, okay, da können wir natürlich uns das Ganze sparen mit Kundenbetreuung etc. pp. Wir wollen einfach günstiger verkaufen. Das heißt, das ganze Geschäft in dem Bereich wird eingestampft. Zack, alles zu Amazon. Die Leute bestellen eh nur noch bei Amazon. Wer braucht denn schon Einzelhändler? Wir wollen Masse machen. Attacke auf hier.
Ich glaube, die werden sehr, sehr, sehr intensiv sich das anschauen und die werden Volumen machen wollen mit aggressiven Pricings zu bestimmten Zeiten. Und die werden aber auch weiterhin in der Breite unterwegs sein wollen. Das sehe ich gar nicht so. Aber du hast natürlich völlig recht, das ist schwierig. Wie willst du das vermitteln, ne? Ja. Rheinisch ist ein geiler Whisky. Und ich habe mich jetzt gefreut, dass ich den für 26 Euro geschossen habe.
Wer kauft denn Kleinlisch? Also der Otto-Normalverbraucher kauft definitiv kein Kleinlisch.
Nein, der kauft vielleicht mal ein Laffy 10 oder ein Glenfiddich 12 oder ein, weißt du?
Talisker, ja.
Talisker 10 Oben. Oder so.
Ne? Ein Oben, weil die alle in Oben im Urlaub waren, im Fähre gefahren sind.
Ich dachte, weil die klar. Oben waren.
Weißt nee, du, wenn du, oben, wenn du, wenn du, in Schott, wenn du, also ganz, ganz viele schottische Touristen, das, also in den Whisky-Tastings, die ich jetzt irgendwie gemacht habe, war immer jemand, der in Schottland war, war auch in Oban. Erstens, weil du über Oban natürlich auf die Inseln kommst und zweitens, weil es natürlich ganz nett ist dort. Und deswegen, so klein die Oban-Brennerei ist, so krass ist es, dass alle Leute, die ich irgendwie auch so von früher kenne, die in Schottland waren, haben immer eine Flasche Oben mitgebracht.
Ist ja auch ein nicer Malt, kann man ja auch trinken. Mein Gott, es ist auch nichts Besonderes, aber ist ja schon okay. Also da finde ich, den Kleinlisch tausendmal besser, aber ist auch egal. Ich will nur sagen, die Tatsache, dass Konzerne, große Konzerne, immer wieder auch so Volumen generieren wollen, weil die dann im Marktkampf gegen Bacardi oder sonst irgendwie gegen wen sind, und sagen, wir müssen jetzt hier in Deutschland auch zeigen, dass wir zum Jahresende unsere Zahlen schaffen, etc. Und dann hauen die da halt eben den ganzen Dreck raus. Ne, das ist halt, also für alle, die jetzt zuhören, guckt einfach in den nächsten Wochen immer wieder mal rein bei Amazon. Da kann man schon ein paar Schnäppchen machen. Also da gibt es schon schöne Sachen. Und vor allen Dingen, was gut ist, da gibt es auch ein paar Bourbons, die wir reden ja nur immer über Schotten, ne? Aber da gibt es vor allen Dingen ein paar geile Bourbons, die man kaufen kann.
Ich bin sowieso auf der Suche mal wieder nach einem geilen Bourbon. Hast du eine Empfehlung, Olli?
Jetzt speziell gerade aus dem Amazon-Angebot?
Nee, völlig egal woher. Aber so, ich würde sagen, im Preisgefüge bis unter 100 Euro. Einen geilen Bourbon, wo du sagst so, kann man geil pur trinken, kann man aber auch geil zum Mixen nehmen.
Zum Mixen nehmen. Also zum Mixen nimmst du ja eher günstigere Bourbons.
Nein. Also eben nicht. Also vielleicht einen, der für beides geeignet ist. Der muss nicht, also ich vermix, also wie gesagt, zum Beispiel nehme ich das. Mega geil zum Purtrinken, mega geil zum Mixen. Für mich ein Beispiel.
Also von mich, das würde mich das komplette Line-up, das würde ich gerne mal parallel verkosten. Ja, das würde mich mal sehr interessieren. Die haben ja, ich glaube, 4 Standards draußen.
Ja.
Glaube ich. Neben dem Rye haben die ja noch so einen Sour Mash, einen American Whiskey und noch einen dritten, den ich gerade hier Umschläge habe. Das würde mich mal interessieren. Die würde ich gerne mal parallel probieren. Aber ich kann mir natürlich nicht hier für mich das Pullen in die Bude stellen. Sollten wir uns vielleicht mal überlegen, mal eine Flaschenteilung zu machen oder so.
Ja, oder noch besser, liebe Sandra, wenn du das hörst, schreib uns mal.
Genau, schreib uns mal, liebe Sandra. Für die reinen.
Aber das, ja. Das können wir doch mal machen. Wir können doch mal die Sandra einfach einladen auf einen Podcast. Das wäre ja mal interessant, weil ich glaube, sie hat wirklich Ahnung. Also Sandra ist Sandra Winters ist Markenbotschafterin für mich das, wenn ich das richtig sehe.
Du, ich habe die nächsten Wochen nichts vor, von daher können wir...
Richtig erinnere. Das wäre doch mal witzig. Wir können ja mal schreiben und mal fragen. Uns mal anbietern.
Genau, bieten wir uns mal an. Ansonsten gibt es von Knob Creek die Fassstärke wieder. 9 Jahre oder sowas. Okay. Geiles Teil. Also habe ich bisher nur als Knob Sample Creek gehabt.
Steckt da irgendwas Bekanntes dahinter? Ich kenne mich, wie gesagt, bei Bourbon bin ich sowas
Knob Creek
von...
Knob Creek ist Jim Beam.
Ich glaube, Knob Creek war auch sowas wie Jim Beam, oder?
Knob Creek kommt von Jim Beam und ist einer dieser Jim Beam-Marken wie Baker's, Booker's ich liebe den Rye von Knob Creek. Der ist sehr, sehr lecker. Den kann ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Auch der ist auch nicht so teuer. Der kostet normalerweise 40 Euro. Im Angebot kriegt man den mal ein bisschen günstiger. Der ist sehr, sehr cool. Aber wie gesagt, die haben auch diesen 9-Jährigen mit 60%. Den musst du ein bisschen verdünnen. Aber der ist mega lecker. 9 Jahre alt. Schon.
Okay. Ziemlich gut. Sehr
den,
schön.
Den gab es eine ganze Weile nicht und den gibt es jetzt wieder. Der ist mir gleich aufgefallen.
Ja.
Ich habe mir diesen Maker's Mark Travel Retail gekauft mit ein bisschen mehr Prozenten. Da kann man aber auch eine Cask-Strength-Version von kaufen und so. Auch sehr schön. Also auch keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe ja, du hast mir ja diesen Balcones organisiert. Ich glaube, den Malt Whisky. Ne?
Das ist aber ein Single Malt, genau.
Genau, Malt Whisky. Texanischer. Bin ich sehr gespannt drauf. Aber die haben ja, das sind ja alles so junge Dinger von Balcones. Gibt es einen Baby Blue Corn Whisky, also ein Maiswhisky, der aus blauem Mais gemacht wird. Also der Mais hat so bläulich-lila.
Was ist denn blauer Mais?
Der ist halt bläulich-lila, der Mais, von der Farbe her.
Okay.
Und aus dem macht man halt Whisky. Und das ist dieser Baby Blue Corn. So heißt der Whisky halt. Das Corn Whisky ist ein Maiswhisky, ein reiner. Oder zumindest den großen Teil, also mindestens 51%, aber Balcones finde ich spannend. Texanische Destillerie, das Interessante ist, die haben halt keine Lagerhäuser, sondern die Fässer halt draußen und sind so.
Wo wie draußen? Auf der Wiese?
Ja, so in der Wüste da in Texas irgendwo. Und deswegen, dadurch, dass die sozusagen wenig Schutz haben, sind die halt extrem den Witterungsbedingungen ausgeliefert und dadurch sind die Fässer halt quasi Turbo. Reifen die in Turbo-Geschwindigkeit. Ja. Die werden halt nachts knallkalt und tags extrem heiß und deswegen füllen die Sachen immer sehr jung ab.
Und insgesamt bei dem Thema sind wir schon wieder, also habe ich schon wieder eine Erkenntnis, wir müssen mal wieder eine Bourbon-Folge machen. Oder American-Folge.
Ja, das sollten wir tun.
Habe ich Bock drauf, also wirklich, habe ich wirklich Bock drauf. Wie gesagt, also auch wenn es früher so war, sobald ich irgendwie einen Bourbon gerochen habe, ist mir schlecht geworden, aber ich finde es absolut irgendwie interessant inzwischen und fuchse mich da auch so rein. Ich habe gerade den Booker's 7 Jahre, ja, 7 Jahre, ne, aufgemacht. Der ist ja mega, das ist ja unfassbar. Also auch aus dem Nosing-Glas macht der mega Spaß.
Ich glaube, ja, du meinst den Baker's 7 Jahre.
Sag ich ja. Ich habe Booker's gesagt, ne?
Ja, Baker's 7 Jahre. Ich weiß es aber auch nur, dass du dich versprochen hast, weil wir den ja zusammen organisiert haben.
Ja, stimmt.
Aber ich habe meinen nicht aufgemacht, weil ich mir bei Amazon ja den 10-jährigen Bullet geholt habe.
Ah, aber das, weißt du, was wir machen?
Bei diesem Prime Day. Das war jetzt, alle haben sich ja Single Mods auf dem Prime Day gekauft und ich habe mir da ja nur den Bullet gekauft, den 10-jährigen.
Oh, also habe ich mir da was gekauft zum Prime Day? Ach ja, was denn sonst? Ich bin auch, das, so leid mir das tut, auch manchmal ein Opfer von Amazon. Ich bestelle da sehr, sehr selten. Aber bei dem Prime Day konnte ich nicht anders, denn da gab es für 48 Euro eine Flasche Ben Romach 15. Und das war so, ja.
Gab's heute auch.
Muss man mitnehmen.
Gab's heute
auch. Muss man mitnehmen für den
Preis, sorry. Den 10er gibt's immer noch heute. Ich weiß gar nicht, was der kostet, aber den gibt's auch. Und es gab auch einen Pete Smoke irgendwie heute über im Laufe des Tages. Der ist aber auch ausverkauft.
Was?
Genau wie der 15er, der ist auch für 48 rausgegangen und war dann relativ schnell weg. Nein, also das sind ja auch, ey, komm, ja. Was soll das? Das sind ja alles Sachen, die normalerweise viel teurer sind, dann werden die da verkauft. Ich bin ja sowieso Amazon-Megakunde. Ich habe ja nicht nur, dass ich da extrem viel Dinge für aus allen möglichen Bereichen kaufe, also ich kaufe ja wahrscheinlich am wenigsten Whisky bei Amazon. Dafür viele andere Sachen. Ich habe, ich gucke darüber Fernsehen. Ich habe so eine Fire TV Box. Ich habe ein Kindle. Ich meine, also kann ich mich über die eigentlich nicht beschweren. Ich nutze keine
Amazon. Ich habe mit meinen Schülern. Ich habe
keine Schülern Amazon Web Services. Das mache ich nicht. Und ich habe keine, wie heißt nochmal die Sprachsteuerung von Amazon?
Alexa.
Die habe ich auch nicht, genau. Aber bewusst nicht. Nämlich ganz bewusst nicht. weil mit Kindern macht es keinen Spaß, weil die Kinder, ich finde das schon gut, wenn ich, ich habe so Sonos-Musik hier im Haus und wenn ich übers Handy das kontrolliere und nicht die Kinder durch ihr Gequake die Radiosender hier verstellen und die Lautstärke, das finde ich schon immer ganz gut. Dass das zumindest noch in meiner oder in der Hand von meiner Frau ist und nicht in der Hand der Kinder. Und bei Alexa, sagst du halt dann, sobald du Alexa, ich sehe das immer, wenn wir irgendwo sind, bei meinen Eltern oder bei anderen Leuten, die so Alexa haben, wo du die Kinder dann alle 2 Minuten meinen, mit Alexa kommunizieren zu müssen, finde ich sehr anstrengend. Deswegen haben wir uns dagegen entschieden.
Ich habe eine Zeit lang sehr, sehr viel irgendwie Amazon genutzt und jetzt inzwischen gar nicht mehr. Also ich hab mich jetzt irgendwie dran gewöhnt, mir meine Sachen irgendwie hier in der Umgebung irgendwie zu holen. Es war teilweise so weit, dass ich irgendwie für die Windeln für meinen Sohn bei Amazon bestellt habe. Aber ich bin jetzt so weit, also irgendwie habe ich es lieber hier lokal. Ab und zu verfalle ich schon noch in alte Muster, jetzt wie gesagt bei dem Ben Romach, und nutze das ab und zu mal noch, aber es ist wirklich, wirklich wenig geworden. Was ich cool finde bei Amazon ist eben die Funktion, ich bestelle ab und zu auch, ich mag Bücher physisch sehr gerne, das heißt Kindle ist für mich irgendwie, ich habe das mal probiert, das ist irgendwie nicht so mein Ding, und ich bestelle gerne gebrauchte Bücher, weil ich finde, dass diese ich würde es wie Walter Mörs nennen, die träumenden Bücher, die müssen wieder erwachen so ein bisschen und man kann die auch nochmal verwenden und ich brauche keine neuen Bücher und bestelle mir dann irgendwie oft gebrauchte Bücher, es sei denn, es sind so Bücher, die von Aktualität leben. Aktuell habe ich mir zum Beispiel ein Buch, was ich neu brauche, was ich mir aber auch hier in der Buchhandlung ums Eck bestellt habe, ist das Malt Whisky Yearbook, ja. Bringt mir nichts. Also ich habe das von 2015, aber es bringt mir ja nichts, wenn ich das jetzt irgendwie... Also ich hätte gerne ein aktuelles und da muss man natürlich ein neues kaufen, aber ansonsten so Bücher kaufe ich oft auch gerne gebraucht. Und da ist Amazon echt sinnvoll, weil da kann man das auch nutzen. Als Plattform im Endeffekt. Aber sonst habe ich mich ein bisschen abgekapselt davon.
Ja, du, alles gut. Ich will jetzt auch hier keine Lanze brechen für Amazon. Ich bin halt einfach nur jemand, der das aus Bequemlichkeit und weil das sehr unkompliziert ist und weil die auch in manchen Bereichen halt sehr, also die sind sehr, sehr kundenorientiert und das finde ich halt einfach gut. Mhm. Ich habe noch nie Stress gehabt, wenn ich irgendwas zurückgeschickt habe. Ich habe mich auch schon mal, als Beispiel, ich habe mir so, ich habe ja Kreuzbandriss links und rechts und deswegen meine Knie nicht mehr ganz so gut. Und wenn ich halt Sport mache, habe ich mir gedacht, brauche ich so Knieorthesen. Habe ich mir halt so Schoner von Hansaplast für die Knie bestellt und probiere die aus und stelle fest, die sind halt einfach mal ein bisschen schmal. Ne? Hätte mir auch klar sein können, dass L nicht meine Größe ist, aber egal. Ne? Ich habe es auf jeden Fall bestellt. Habe den ersten anprobiert und dann festgestellt, okay, er kommt zwar über die Wade irgendwie gerade noch so rüber, aber so bequem ist es nicht unbedingt für Sport. Und da wollte ich ihn zurückschicken und dann hat Amazon gesagt, sorry, das ist ein Hygieneartikel, weil halt so, du trägst ihn auf der Haut, der ist nicht umtauschbar.
Ja.
Stand auch bei der Bestellung da schon leider drin. Dann habe ich den Service angeschrieben und habe gesagt, du, das habt ihr aber schön hier unten im Kleingedruckten versteckt, das habe ich beim Bestellen gar nicht gesehen. Und dann meinte der, oh, das stimmt, das muss eigentlich prominenter dargestellt werden und dann haben die mir das getauscht. Also die haben gesagt, behalt's, kannst du verschenken, sonst was machen wir statt in die Knete.
Okay, krass.
Also, das meine ich halt, das ist so, das können die halt auch machen. Ne? Weil es halt so ein großer Laden ist. Ne? Wenn du ein kleiner Versender von, wie nennt sich das bei solchen Artikeln, hier so ein, nicht eine Apotheke, sondern was immer neben der Apotheke ist, wo halt so Rollstühle und Krücken und so ein Zeug verkauft werden.
Sanitätshaus,
genau. Wenn du so ein kleines Sanitätshaus bist und hast einen Online-Shop und dann kommt dann irgendwer, bestellt so 2 so Teile und sagt, nee, passt nicht, tschüss, nimm zurück. Und dann sagst du, ja, sorry, das ist, können wir nicht umtauschen. Dann sagen, weißt du, das ist für den ja eine ganz andere Nummer, ne, für so ein kleines Sanitätshaus. Die können ja nicht dann einfach sagen, jetzt haben wir mal hier 40 Euro in den Wind. Ne? Weißt du, was ich meine?
Das wäre hart. Ja, na absolut.
Da müssen die ja extrem viel verkaufen, um so viel Gewinn wieder reinzuholen, um das auszugleichen. Deswegen, also das hat ein paar Vorteile und Ja, ist halt so. Deswegen, ich bin da halt, das ist eine Mischung aus Bequemlichkeit und guten Erfahrungen, die mich da halt irgendwie immer wieder hintreibt. Aber ich verstehe auch, dass man sagt, man muss auch lokal viel tun. Ich habe Standardbücher, also ich kann halt keine Kindle-Bücher hier beim lokalen Buchhändler holen. Aber wenn wir Papierbücher kaufen für die Kinder irgendwie Zeug, das bestellen wir ja auch immer an der Kali im Buchladen.
Das bestelle ich auch nicht. Du musst dich jetzt gar nicht rechtfertigen, ist alles gut.
Nee, ich wollte es nur erklären. Das ist halt, geht man da auch hin, glaube ich, ja auch regelmäßig vorbei. Quasi, wenn ich zum Bäcker gehe, dann kann man da auch seine Bücher da bestellen, das ist auch in Ordnung.
Wo wir gerade bei Büchern sind. Du hast mir irgendwie heute Nachmittag oder irgendwann hast du gesagt, du hast gerade ein Buch gelesen. Ein Whisky-related Buch. Hast du das physisch gelesen oder auf dem Kindle?
Nee, ich habe das physisch gelesen, das Ralphie-Buch.
Wie war das?
Search for a Whisky Bothy.
Ja, heute noch mit rein? Ja, klar. Bevor wir jetzt das machen, würde ich gerne erstmal wissen, kann ich mir das Buch mal ausleihen?
Ja, ich habe es am Strand gelesen. Es ist vielleicht ein bisschen Sand reingerieselt und es ist auch.
Ist mir egal.
Vielleicht ein bisschen verknittert und alles. Ne, es war halt im Reisegepäck. Aber lesen kannst du das gerne. Natürlich. Ich habe es
sehr gut
gelesen und
sehr gut.
Es ist jetzt auch nicht so ein großes Ding, muss ich sagen. Ich habe oft auf dem, wenn du auf der Rückseite von dem Buch steht, ich habe viel gelacht und lustige Anekdoten und so. Ich fand das eigentlich gar nicht so lustig. Ich fand es auch sehr viel traurige Geschichten da drin. Okay. Also Sachen, die ich jetzt nicht so witzig fand, wo ich dachte nur eigentlich eher, also das ist, dieses Buch begleitet Ralphie halt durch sein Leben.
Ja.
Und startet halt irgendwie mit vier Jahren, wo er den Spirituosenschrank seines Vaters geändert hat. Mit vier. Dann irgendwie
Alter.
Umgefallen ist und dann total besoffen in den Garten geflüchtet ist und da irgendwie eingeschlafen ist unter so einem Busch. Ne, aber da schon irgendwie die Molz zerlegt, also angeblich, ne, die Molz zerlegt hat in Gersten,
trinkbar, nicht trinkbar. Füße
und nee, so richtig so, also wie das auch, also der hat da so hier und es schmeckt nach, hier habe ich den braunen Zucker und hier, also wirklich so schon, wo du denkst, das ist aber schon sehr viel Fantasie dazugefügt zu dem Erlebnis, was er in seiner Kindheit hatte. Ich glaub sofort, dass der den Barschrank seines Vaters da geknackt hat und dann so viel, zu viel getrunken hat und dann im Garten wieder aufgewacht ist, das glaube ich dem. Aber die Art, wie er da beschreibt, wie er da schon als kleiner Connoisseur da durch die Abfüllung sich gesippt hat, immer nur ganz kleine Schlücke, weil des Genusses wegen und so. Ja.
No way.
Keine Ahnung.
Ja.
Spannend ist so dieser Werdegang, wie er sozusagen seine ersten Whisky-Begegnungen hat, wie er Leute kennenlernt, wie er mit denen related, wie er in diese Whisky-Welt eintritt, über Whisky-Club, über Messen und so. Das beschreibt er halt alles total interessant. Da finden sich mit Sicherheit auch der ein oder andere wieder, wie er wie ein Verrückter in seinem Leben Whisky gekauft hat und eigentlich für nichts anderes mehr Geld ausgegeben hat. Sich eine Sammlung aufgebaut hat, also all diese Dinge und das alles beschrieben so, also alles gespickt mit Dingen aus dem Privatleben, sag ich mal. Und das macht es halt dann wiederum interessant, weil man so ein bisschen auch den Typen kennenlernt. Bis heute, wo er auf diese Isle of Man umgezogen ist, zwischen Schottland und Irland, irgendwo da, ist er ja, lebt er auf irgendeiner Insel,
Of the Irish Sea.
Genau, kümmert sich um seine demenzkranke Mutter. Ne, das ist quasi sein Job. Ne, er hat, der war Bestatter. Ist auch geil, ne?
Was?
Der war in Glasgow, in Glasgow und in Edinburgh, ich habe es gerade nicht mehr, ich glaube, der hat in Glasgow gelebt, glaube ich. Ne? Oder in Edinburgh? Nee, ich glaube in Glasgow. Auf jeden Fall, der war so Director von so einem Bestattungsinstitut.
Ja, geil.
schreibt da also auch drüber, wie er so mit besoffenen Kunden umgegangen ist, die da halt so rotz blendvoll, also blendbesoffen, whiskybesoffen dann auf Beerdigungen waren und so. Also schon,
ja,
sind schon ganz, ganz witzige, also witzig im Sinne von, dass es halt Bonbons sind, dass es halt Geschichten sind aus seinem Leben und so, aus seinem Erfahrungsschatz heraus. Aber es ist halt, die Storys sind halt nicht lustig in dem Sinne alle, ne? Sondern die haben auch alle schon irgendwie eine traurige Komponente. Vielleicht liegt es an Schottland, ne? Aber wenn der halt über seine Bestatterarbeit redet und das klingt halt jetzt nicht so mega witzig alles, ne? Oder ne, über seine demenzkranke Mutter, die er da halt da pflegt, ne? Oder ne, das sind halt, oder auch was ihn auf Whisky-Messen angekotzt hat, wenn er da irgendwie ihm gesagt wurde, hier, du kaufst ein Ticket und dafür kriegst du, er hat so ein Zehner-Ticket, also er hat ein Ticket gekauft für eine Whisky-Messe und er wusste gar nicht so richtig, was für eine Messe das ist und hat so 10 Abreißzettel bekommen und dann stand drauf, ein Malt, stand auf jedem Zettel drauf, dann ist er auf die Messe gegangen, dann ist er zum Stand gegangen, hat dann irgendwie einen 30 Jahre alten Brora irgendwo gesehen und hat dann so gesagt, hier, er hat so seinen einen Zettel hingehalten und dann meinst du so von wegen, hier, ich hätte gerne dafür den Brora. Sagt der, nee, dafür brauche ich aber 3 Abschnitte. Oder 4 oder so, was weißt du? Und ja. also er ist ein paar Mal auf die Nase gefallen, hat gemerkt, es ist Industrie, die wollen Knete nur von dir und so. Also man merkt auch, wie seine kritische Einstellung zur Whisky-Industrie, wo die herkommt. Das beschreibt er in dem Buch ganz gut. Über verschiedene Storyboards und Erlebnisse und wie gesagt, das ist jetzt irgendwie kein großes, erhellendes Ding, aber es ist ganz unterhaltsam. Und wenn man den mag und du positiv über den denkst, dann liest sich das auch angenehm.
Ja.
Er ist schon, ich glaube, wenn du den nicht leiden kannst, dann findest du auch vieles, wo du denkst, das ist halt auch, der ist schon ein anstrengender Typ so. Ne? Der ist nicht
aber
einfach.
Aber mal, komm, gibt es jemanden, halt, der Ralphie nicht mag?
Ja, das bestimmt viele Leute, glaube ich.
Also jetzt zuletzt, ja, wie gesagt, was ich vorhin gesagt hatte, dass er mir so verändert irgendwie vorkam, aber so an sich war Ralphie für mich immer so super sympathisches Kerlchen.
Ja, das ist schon sehr straight, ne? Also der, der war jahrelang, also zum Beispiel dieses Pappsterben und sowas, ne, das beschreibt er halt. Ja, weil halt da die Welt dreht, also der sieht es halt auch auf der einen Seite sehr gelassen, und beschreibt auch mit der Traurigkeit, wie halt so ein Pub, in den er jahrelang gegangen ist, wo er seine Whisky-Leidenschaft entdeckt hat, etc., wo er dann immer sein IPA oder was weiß ich auch immer da getrunken hat, oder irgendein anderes, was auch immer, ne, was er da konsumiert hat, und auf einmal kommt er da rein und fragt dann nach seinem Bier und sagen, nee, das gibt's hier nicht mehr, das ist ja nur so ein Zeug für Freaks, jetzt gibt's hier nur noch hier Standard Guinness und so, weißt du? Und also Besitzerwechsel und sowas, und dann sagt er halt, ab dem Moment, sorry, hab mich umgedreht, bin gegangen und ich habe nie wieder einen Fuß in diesen Laden gesetzt. So, ne, und der ist schon sehr straight und ne, und deswegen, also der wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel gelacht. Steht so, wenn du den Klappentext so liest, dann denkst du, das ist so die witzige Geschichte von Ralphie über sein Leben und viele Anekdoten, alles ganz lustig. Nee, irgendwie so ganz lustig ist es alles nicht.
Okay, so
aber es ist schon,
okay, verstehe.
Ja, er ist relativ kritisch so mit dem geht er mit Brand Ambassadoren um. Ja, und auch wie versucht die Industrie, Menschen zu instrumentalisieren, den Konsumenten Sachen anzudrehen, die er eigentlich normalerweise nicht cool findet und so. Und ne, also er beschreibt das, ne, die sind Leute von Tür zu Tür gegangen und haben den Leuten Samples in die Hand gedrückt. Also die haben geklingelt bei irgendwelchen Haushalten. Das würde jetzt bei dir in der Tür jemand stehen und sagen, hier, willst du mal die Flasche Whisky probieren? Sowas, ne? Also Zeiten, wo offensichtlich sich das Zeug nicht so gut verkauft hat. Ne, und ja, also wie gesagt, lesenswert, 160 Seiten, ist man relativ schnell durch, lesbares Englisch. Ich habe mit Sicherheit nicht jedes Wort verstanden, aber wenn du am Strand liegst und sowas liest im Urlaub, dann hast du ja eh kein Lexikon dabei, da liest du halt einfach über manche Wörter auch hinweg. Boah. Nö, kann man.
Das
kann
ist da auch Sinn und Zweck der Aufgabe. Also ist auch super so. Ich als Englischlehrer sage dir, alles richtig gemacht.
Ja, danke dir. Krieg ein Bienchen.
Ja. Eine Hummel.
Kleine dicke Hummel kriege ich hier. Ding. So ein Stempel auf den Oberarm. Nee, du, ja, wie gesagt. Kann man lesen. Ist jetzt aber auch nicht so der das Buch, wo ich sage, must have, ne? Unterhaltung. Nett. Ich glaube, wenn der was schreiben würde, ich würde es mir auch nochmal, wenn der arbeitet gerade am neuen Buch, ich würde es mir auch kaufen. Das war ja auch nicht teuer. Das hat irgendwie 10, 15 Euro gekostet.
Ja.
Okay. Das Heftchen kann man mal machen. Unterstützt ja. Man den auch. Wie gesagt, ich weiß ja jetzt, der hat keinen Job. Ich weiß gar nicht, wovon der lebt. Aber der hat auf jeden Fall keine Arbeit nach. Kann sein, dass er davon noch lebt. Ja, aber der geht auf jeden Fall keine Arbeit nach. Kümmert sich halt, wie gesagt, um seine demenzkranke Mutter, die quasi ein 24-Stunden-Pflegefall ist. Der schläft immer so mal zwischendurch mal irgendwie so ein paar Stunden. Also, das, wie gesagt, das ist jetzt nicht nur alles sehr rosig, was der so beschreibt. Mhm. Und worüber der so redet. Ne? Aber von daher mit Sicherheit jemand, den man da auch und seine Art und seine Sicht auf die Welt auch unterstützen kann. Von daher finde ich das ganz gut, wenn man sich dann so ein Buch auch mal kauft. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Sehr schön. Ja, wie gesagt, da haben wir jetzt Ralphie. Ich habe vorhin kurz das Malt Whisky Yearbook schon angesprochen. Das kann ich im Übrigen immer empfehlen. Finde ich ganz gut.
Erzähl mal ein bisschen was zu dem Buch nochmal.
Na, im Endeffekt ist es eine Auflistung aller aktiven und auch nicht aktiven Brennereien, die es so gibt. Hauptsächlich natürlich Schottland, aber auch Brennereien, die außerhalb Schottlands sind. Ja, ein paar Japaner, ein paar Schweden, Deutsche und so weiter und so fort. Und es gibt immer einen kurzen geschichtlichen Abriss. Es gibt die Produktionskapazität, wie schmeckt der New Make, wie schmeckt der Standard schlechthin. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an bestimmte Brennereien denke, habe ich ja immer, also ich denke an Ben Nevis, denke ich an Ben Nevis 10. Ich denke an Glenmorangie, denke ich an Glenmorangie auch 10. Kleinlich 14 und so weiter und so fort. Ne? Die Standards werden immer ganz kurz mit abgerissen. Produktionskapazität etc. wird kurz mit angegeben. Und es ist halt ein extrem kompaktes Kompendium, das aber immer sehr, sehr aktuell ist. Zu den ganzen Malt Whisky Brennereien around the world. Mhm. Ist im Endeffekt ein Nachschlagewerk, liest sich aber halt total entspannt, weil dadurch, dass du im Endeffekt pro Brennerei immer eine Seite hast, eine Doppelseite, ist das sehr, sehr kurzweilig. Du kannst sagen, okay, heute habe ich mal Bock auf Mordlach, dann lese ich ein bisschen was dazu und so weiter und so fort. Außerdem hast du immer mal noch einen Abriss, also am Anfang gibt es ein paar Seiten natürlich zu aktuellen Entwicklungen in diesem Jahr und so weiter und so fort. Was ganz nett ist. Aber ich finde, das ist halt wirklich zu so einem Standardwerk geworden, was immer sehr, sehr aktuell ist. Und das ist einfach deswegen interessant. Kostet auch nicht viel, 14 Euro oder so.
Also kann man sich mal irgendwie alle paar Jahre mal ein Update kaufen quasi. Muss nicht jedes Jahr holen, aber du sagst 2015 hast du eins, jetzt holst du dir 2020, da werden ein paar neue Destillerien dabei sein.
Genau.
Ne? Aber absolut. Okay.
Genau, so handhabe ich das zumindest. Ich muss das nicht jedes Jahr haben. Aber ist halt trotzdem nice to have irgendwo. Ich freue mich schon so ein bisschen drauf. Und wenn ich mal noch eine Empfehlung geben darf an dieser Stelle, was total cool ist. Es gibt ein Magazin, ein schottisches, das heißt Hidden Scotland. Da geht es im Endeffekt wirklich um so ein paar, also es ist eigentlich eine Instagram-Seite und Webseite, die coole Fotos aus Schottland zeigen, von coolen Plätzen, schöne Plätze, Plätze, die eben nicht jeder kennt.
Aber die jetzt jeder kennt, weil es auf Instagram ist.
Na, zumindest ein paar mehr, ja. Und die haben ganz witzigerweise im ersten Lockdown beschlossen, also die hatten immer den Traum, das irgendwie zu Papier zu bringen, was sie immer nur auf Instagram im Digitalen gemacht haben. Haben sie im ersten Lockdown genutzt, um zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt, wir machen ein Magazin. Und haben jetzt die erste wie nennt man das, Auflage rausgebracht. Mhm. Und die war sofort ausverkauft, haben das Ganze dann quasi nochmal neu drucken lassen. Also eine zweite Auflage des ersten Issues rausgebracht. Und jetzt gibt es das dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es noch welche gibt. Mm, ist aber wunderschön gedruckt. Liest sich sehr gut, macht einfach Spaß, sind ein paar schöne Tipps dabei. Olli hat gerade einen Bottle Kill, herzlichen Glückwunsch. Der Mordlach ist leer. Mein Sample ist im Übrigen auch leer.
Ich habe mir gerade nochmal nachgegossen.
Für alle da draußen, Hidden Scotland ist für mich für euch ein Riesentipp. Macht total viel Spaß, kurzweilig, coole Tipps, coole Fotos, interessante Stories. Lest mal rein.
Ich wollte eigentlich noch einen Satz sagen.
Und ich denke, wir sind für heute definitiv, Olli.
Ich wollte eigentlich noch mal zu dem Thema, wie hieß das, Single Malt Yearbook oder so ähnlich?
Malt Whisky Yearbook.
Ich finde ein Buch, wo es um Destillerien geht, tausendmal besser als diese Bücher, wo es um Abfüllung geht. Die finde ich ganz schrecklich. Also da frage ich mich wirklich, wozu braucht kein Mensch. Da kann ich mir auch einen Whisky.de-Katalog bestellen. Da steht ungefähr das Gleiche.
Den habe ich immer auf dem Klo liegen.
Ja, das will ich damit sagen. Also das braucht wirklich niemand. Also diese Bücher, wo dann noch irgendwer schreibt hier nochmal in 5 Sätzen, was man da schmecken, riechen, was einem da abgehen soll und wie das Preis-Leistungs-Verhältnis ist.
Ey, sorry. Ja. Das ist Quatsch. Aber
die sind, glaube ich, relativ beliebt, die Bücher. Die verkaufen sich, glaube ich, relativ gut. Aber das verstehe ich nicht.
Was gibt es da für Bücher?
Ja, Whisky-Bibel und weiß der Geier was.
Habe ich noch nie
reingeguckt in die Whisky-Bibel. 100 Whiskys you have to drink before you die und weiß der Geier was.
Quatsch. Okay.
Da gibt's, also, da gibt es jedes von den ganzen Dingern, gibt es immer wieder neue Auflagen, alle 1 bis 2 Jahre. Und ich denke mir immer, nee. Ist wirklich.
Ja, das ist Quatsch.
Wirklich.
Also, was ich gut finde, ist, wie gesagt, so, wie schmeckt der New Make? Das ist interessant natürlich, weil nicht jeder weiß, wie der New Make von Mordlach schmeckt. Oder Talisker oder was weiß ich. Deswegen erinnere mich mal. Nochmal an Talisker, wenn wir später fertig sind. deswegen finde ich die Bücher interessant, aber natürlich, wenn da jetzt irgendwie einzelne Abfüllungen verkostet werden, dann will ich das selber machen. Andererseits mache ich ja mit meinem Blog aber nichts anderes. Ich bin halt aktueller als diejenigen.
Nein, du machst was ganz anderes. Der Punkt ist, niemand nimmt sich so ein Buch in die Hand und liest das dann halt wie ein Buch, sondern maximal stehst du im Supermarkt vor einem Whisky-Regal oder in einem Whisky-Laden und denkst dir, jetzt wäre gut, wenn ich das Buch dabei hätte, aber leider habe ich es nicht dabei, weil es liegt ja zu Hause im Regal. Dann könnte ich mal gucken, was das so ist. Ja, und okay, deswegen, ich finde, das ist totaler Quatsch. Kann ich besser, wenn ich im Supermarkt bin und ich habe da das Glück, dass man da online sein kann, dann kann ich da zumindest oder im Whisky-Laden auch mal mit den Leuten reden oder irgendwas, ne? Aber das brauchst du was nicht. Zu Hause guckt man in so ein Buch nie rein. Tut kein Mensch. Die stehen im Regal, die sehen da irgendwie gut aus, aber da guckt man nicht rein. Bin ich der festen Überzeugung.
Okay.
So, das wollte ich nur noch kurz zum Thema Bücher ablassen, bevor wir jetzt darüber sprechen, was wir unserer Playlist zufügen heute.
Das hätten wir fast vergessen, ne?
Ich habe es nicht vergessen, aber gut.
Du hast es nicht vergessen. Dann würde ich dir heute einfach mal hardcore den Vortritt lassen.
Das kannst du gerne machen. Ich habe einen Nachtrag quasi zur vergangenen Woche.
Und ja.
Und zwar habe ich, ich höre das Album schon länger, aber es ist mir noch nie so richtig aufgefallen. Es gibt eine wunderbare deutsche Rapperin.
Nein.
Ich würde so einfügen, also einordnen in den Bereich Gangster-Rap, so ganz grob. Er ist aber sehr melodiös und ist ein ganz eine ganz junge Lady. Haiti heißt die.
Ja.
Finde ich mega cool. Und die hat ein Album draußen, das heißt Sui Sui. Also die Verniedlichung von Suicide.
Das kam jetzt erst raus, ne?
vor ein paar Wochen irgendwie. Ist noch nicht alt, ein paar Monate.
Ja.
Ich finde, es ist ein Knaller-Album. Ich habe das bestimmt jetzt schon 10-mal gehört. Und da ist ein Song drauf, der heißt Paname.
Ja.
Den liebe ich, den finde ich super cool. Und Paname ist halt die Benamung der Hauptstadt Paris von der Menschen, die in den Randbezirken von Paris leben. Und eben, weil sie sich eigentlich zu dieser Stadt nicht zugehörig fühlen, deren einen anderen Namen gegeben haben und die sagen immer Paname. Und deswegen, den hätte ich eigentlich zu dem Amorik mit rausgeben sollen, aber irgendwie bin ich auf den gar nicht gekommen, komischerweise. Und ich habe jetzt im Urlaub das Album 2-mal nochmal gehört.
Ja.
Und habe beim ersten Hören, habe ich schon gleich, fuck, den hast du vergessen. den hätte ich zum Amorik mit angeben sollen. Das ist ein ganz gechillter Song. Der ist sehr melodiös, weich, also es ist jetzt kein harter Rap im Sinne von Stressfaktor hoch 10 oder sonst was, sondern der ist richtig cool und deswegen muss der auf jeden Fall mit rein. Als ich ihn gehört habe im Urlaub, habe ich gedacht, Mist, den hast du vergessen, der muss das nächste Mal noch nachnominiert werden quasi.
Ja.
Und ich finde es auch geil, wenn der erste deutsche Rap in unserer Playlist, wenn der von der Lady kommt. Finde ich schon mal auch ein gutes Statement.
Ja.
Und das zweite ist ein Song, an den ich auch eigentlich vorher schon gedacht habe, den ich auch total cool finde, den auch jeder kennt, aber ich glaube, die Band, die den spielt, die kennt niemand. Die Band heißt Alabama 3. Alabama 3.
Ja.
Quasi.
Ja.
Und ich glaube, die Band ist auch total unbekannt. Die hat aber den Titelsong zu der Serie The Sopranos gemacht.
Yeah.
Meiner absolut liebsten Serie, TV-Serie, die ist, die habe ich gesuchtet früher. Ich kann mich noch erinnern, mit 16, als die ersten Folgen kamen, irgendwie, das war im ZDF mittwochs irgendwie um 10:30 abends, immer kam so eine Folge, habe ich das schon geguckt und habe mir dann im Laufe der Jahre da alle Staffeln irgendwie reingezogen und kenne das auch ziemlich gut und das ist so und dieser Woke Up This Morning Theme Song, Woke Up This Morning, so, das ist der ist von Alabama 3 und der muss auch, das ist auch ein geiler Whisky-Trinker-Song, finde ich. Der ist so, der passt auch so richtig in so eine Playlist für Dramgood.
Okay.
Genau. Alter Kram. Viele von euch, die etwas jüngeren Alters sind, werden diese Serie wahrscheinlich gar nicht kennen. Ist ein 90er-Ding. Gibt's, ich glaube, 7 Staffeln. Ist eine Mafia-Serie. Sehr psychologisch, sehr, ist New York, ne? Es kommt, also Ostküsten-Mafia, richtig cool. Wer da Lust hat, mal einzutauchen, das ist schon, wie gesagt, da kann man schon viel, viel Zeit mit verbringen. Ganz klasse Serie und das ist halt sozusagen, der Titelsong ist schon ziemlich cool. Genau.
Sehr schön.
Das sind meine beiden Nominierungen.
Jetzt bin ich wohl dran, wa? Sure. Wa?
Kannst natürlich auch sagen, du hast nichts und legst dann irgendwie nächstes Mal 4 hin, schüttelst du jetzt ja auch 10 Songs aus dem Ärmel, wenn du.
Nee, 2 reichen, aber ich habe einen Song, den ich schon gerne beim letzten Mal genannt hätte, weil der, ich finde den immer entspannt und immer, weiß nicht, der bringt mich runter auf jeden Fall. Und das ist auch zum Whisky trinken irgendwie entspannt. Ist auch Hip-Hop. Ich weiß nicht, obwohl, es wäre eine Beleidigung, wenn ich jetzt sagen würde, Olli, kennst du die? Es ist ein Song von den Jurassic 5. Und zwar heißt der Freedom, der ist vom Album Power in Numbers. Den finde ich ziemlich gechillt und cool. Den würde ich mit draufpacken. In Richtung Hip-Hop einfach. Und dann würde ich noch mit draufpacken. Jetzt wird es natürlich schwierig. Jetzt wird es schwierig, was da noch mit drauf kann. Ich entscheide mich für, ich weiß nicht, kennt ihr den, ob du den kennst, ist die Frage, Charlie Winston. Und zwar gibt es da einen Song, der heißt In Your Hands. Der ist ein bisschen, weiß nicht, ist ein Auf und Ab in dem Song. Macht auf jeden Fall Spaß zuzuhören und den kann man definitiv auch mal ordentlich laut aufdrehen. Geht eher so in die rockige Richtung, ist sehr, sehr, ja, hat auch ordentlich Gefühl mit drin, aber ist auf jeden Fall cool zu hören und denke auch ein Song, den man definitiv zum Whisky trinken mal hören kann. Packe ich gleich mal mit rein. Ich bin hier gerade irgendwie so in Spotify drin und hau diese beiden mit rein, also Jurassic 5 und Charlie Winston. Das heißt, wir haben jetzt wie viele Songs schon in unserer Playlist?
Also ganz kurz vielleicht zu Jurassic 5. Die gehören vielleicht nicht zu meinen All-Time 5 Hip-Hop-Kombos, aber vielleicht, also sie sind nah dran. Ich finde eigentlich alles, was die an Alben raus haben, finde ich super. Ich mag auch den Charlie Tuna, einen der Rapper von denen. Der hat ja auch zwei Solo-Alben draußen, die finde ich auch klasse. Ich habe wenig Hip-Hop-T-Shirts, aber ich habe wirklich ein Jurassic 5-T-Shirt. Braun, yeah. Braunes Shirt, vorne mit dem orange-gelben Logo drauf. Und hinten steht so Jurassic und ganz groß so eine 5 hinten, wie so eine Rückennummer von so einem Nico. Das ist ein geiles Teil. Habe ich schon 100 Jahre, ist total ausgewaschen, der Print, der bröckelt so weg, so, aber ich kann mich nicht davon trennen, von dem Shirt. So. Bestimmt schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre alt oder 10, 12 Jahre alt, ich weiß nicht mehr. Ich habe für sowas kein Zeitgefühl, aber ich bin da Fan der ersten Stunde, habe das dieses Concrete Street, ich weiß gar nicht, wie das Album heißt. Heißt dann von Jurassic 5, glaube ich, das erste Album von denen. Da, wo dieses Concrete Schoolyard drauf ist.
Ja, das ist auch ein Favorite Song von mir auf jeden Fall.
Das ist so eine, so eine einfache LP, die das war das erste Ding, was ich mir gekauft habe, als es gerade brand neu rauskam. Und seitdem habe ich, glaube ich, bis auf ein Album habe ich fast alle sogar auf Vinyl.
Okay.
Bin da großer Fan. Von daher auch das eint uns, lieber Tim. Ja, das passt. Dein Rocker, den kenne ich leider nicht, aber das werde ich ja dann in der Playlist kennenlernen.
Es geht schon, also ich würde es als Pop-Rock bezeichnen, ja.
Ja, wie gesagt, ich gar nicht negativ. Ich kenne jetzt den Name, sagt mir nichts, aber ist ja nicht schlimm. Ich lerne ja immer wieder gerne neue Sachen dazu. Für alle, die keinen Spotify-Account haben, so wie ich, dann nicht wundern, die Playlist ist auch vollgeballert mit irgendwelchen anderen Sachen. Wenn man sich da free einwählt und keinen Account hat, dann sind eben nicht nur, ich weiß, wie viel haben wir jetzt, 8 Songs?
Nee, wir haben jetzt 13 und das heißt, es ist entspannt, die sind nur noch unsere.
Aber denn 13 Songs, wie kann denn das sein? Eine ungerade Zahl, also wir immer zwei
drei,
posten.
Vier, nein, weil wir beim letzten Mal 5 reingehauen haben, dadurch, dass wir zu Hause von Fatoni mit reingehauen haben.
Ah, Mensch, und ich habe Haiti als ersten Deutschrap angekündigt. Das ist mir natürlich jetzt sehr peinlich hier gerade.
Ja, also zu Hause Haiti. War doch, der Remix war auf jeden Fall.
Ja, und jetzt sind wir auch wieder zu Hause, ne?
Genau.
Ich hoffe, im Mai ist Quarantäne vorbei. Nein, leider nicht. Jetzt sind wir im November und wir sind irgendwie wieder im Lockdown. Ja, okay.
Ja, du, Alter, du wirst kein Rapper. Hm? Du wirst auf jeden Fall kein Hip-Hopper oder Rapper.
Du, ich war schon Rapper. Alles gut. Die Zeiten sind vor, ich bin jetzt zu alt dafür. Aber egal. Also, ganz wichtig. Ja, du, Karrieren enden. Nein, ich finde es auf jeden Fall cool mit der Playlist.
Ja. Yeah.
Und 13 Songs, ich glaube, 3 fehlen noch, bis Spotify da einem nicht noch was Zusätzliches reinballert. Aber deswegen nicht irritieren lassen. Irgendwann 1-2 Folgen noch, dann werden wir die Liste so schön lang haben, dass ihr dann nur unsere Songs hört. Und dann möchte ich auch mal vielleicht hören von euch, wie ihr das findet mit der Playlist. Ich weiß nicht, haben da schon Leute schon was zu gepostet?
Wir haben inzwischen schon dazu gepostet nicht, aber wir haben inzwischen schon 2-stellige Follower-Zahlen. 12.
Also 11. 12 Leute. Sehr gut. Nein, finde ich klasse.
Finde ich schon krass dafür, dass wir es im Endeffekt nur über einen Podcast publik gemacht haben und einmal, ich glaube, ich habe einmal einen Facebook-Post gemacht.
Und der Tim hat ja auch 8 Accounts davon selber.
Ich glaube, nee, sollten sogar 9 sein. Nein.
Sehr gut. Ja, vielleicht können wir, also, aber wird, also, fände ich schon cool, wenn ihr mal sagt, wie ihr die Idee überhaupt findet, dass man euch auch noch irgendwie eine Musik vorsetzt von uns, die wir geil finden. Nicht nur Whiskys und der anderen Gelaberkram, sondern auch ein bisschen Musik. Würde mich mal interessieren, was ihr davon haltet und ob euch das überhaupt interessiert. Und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil dann freue ich mich allein über die Liste und über die Mucke vom Tim. Und dann machen wir trotzdem weiter.
Genau.
Sonst doch egal. Nee, okay, super, alles gut. In diesem Sinne, wie der Peter von Whiskey Turntable sagen würde, das habe ich mir die ganze Zeit vorgenommen, dass ich das sage. In diesem Sinne, sagt er nämlich immer am Ende. Habe ich mir fest vorgenommen, als du vorhin den Peter genannt hast, dass ich seinen Abschlussspruch bringe. In diesem Sinne, hat uns extrem viel Spaß gemacht heute wieder. Ich glaube, wir gucken, dass wir euch in diesen nicht einfachen Wochen, die vor uns liegen, so ein bisschen unterstützen, indem wir vielleicht die eine oder andere Folge mehr aufnehmen, als wir es normalerweise jetzt tun würden.
Ach so?
Und wir hören uns.
Definitiv haben wir heute schon mal einen Anfang gemacht, damit, dass wir einfach mal 2,5 Stunden aufnehmen.
Du, alles gut.
Macht's gut da draußen.
Bye, bye.
Tschüss.